Mensch. Wie wäre es denn einfach mit Mensch? Wieso soll ich mich denn klassifizieren? Also bitte, nennen Sie mich doch einfach Mensch. Meine Pronomen, wie Pronomen, also so er, sie, es, I don't fit, ist mir doch völlig egal. Nennen Sie mich doch, wie Sie wollen. Das spielt doch gar keine Rolle. Ich bin doch letztendlich ein Mensch. Das ist so der Mensch, das Mensch, die Mensch, wie Mensch, Mensch, Mensch. Also bitte, machen Sie jetzt doch einfach mal los.
Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Einmal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan.
Hi Sven. Das war jetzt auch ein bisschen ein harter Cut, ne?
Ja, es ist halt jedes Mal ein bisschen anders, wenn ich das hier so mache.
Oh Mann, ey. Jetzt hast du mich auseinander durch den... Ach, verdammt, ey. Komm, dann kann ich das wegpacken. Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht, je nachdem, wann immer ihr uns heute hört. An diesem wundervollen und gar nicht mal so unschönen, so wie es heute zumindest war, 27.03.2025 schreiben wir gerade. Und aufgrund dessen, dass man das heutzutage sich ja scheinbar durchsetzt, immer die Uhrzeit mitzunennen, 19.51 Uhr.
Ja, bei uns ist das nicht so wichtig wie bei anderen Formaten, wo sich die Gegebenheiten stündlich ändern können.
Ja, die schiebe ich auch gerade vor mich her. Da muss ich auch zwei Folgen nachholen. Das ist so. Ah ja. Kommt ja gleich. So. Ja, Sven hat eine Frage an die Allgemeinheit. Steht hier. Hier steht, Sven hat... Also nein, eigentlich steht ja, Sven braucht. Sven
braucht, ja genau. Ja, fangen wir gleich mit der Hausmeisterei an. Kleiner Verweis auf unsere Chapter Notes. Wenn ihr einzelne Kapitel nicht hören wollt, könnt ihr die gerne überspringen. Wir haben wie immer Kapitelmarken in unserem Podcast und haben hier immer die Hausmeisterei, News, ein Thema und dann noch Fun and Other Things. Ich glaube, da haben wir diesmal gar nichts drin, oder? Hast du was reingeschrieben?
Nee, ich habe höchstens kann ich noch den vorletzten Satz, den ich heute noch getextet habe, in meinem Bresekopf.
Ja, machen wir mal mit der Hausmeisterei los. Ja. Und der erste Punkt, der da steht, ich bin zu haben.
Du bist zu haben.
Solltet ihr Bock haben, also solltet ihr in einem Unternehmen arbeiten, das sich vornehmlich um IT-Security-Themen kümmert und ja, Bock, mich als Kollegen zu begrüßen, ich wäre dann soweit. Ich bin gerade auf Jobsuche, nicht ganz freiwillig, aber habe durchaus meinen Frieden damit gemacht. Ich freue mich darauf, was Neues zu machen. Ich möchte vor allen Dingen aus dem Umfeld eines hier regional ansässigen Autoherstellers gerne mal raus, weil es da halt mittlerweile schwierig geworden ist und würde mich auch gerne mal in einer Firma verdingen, wo ich mit ganz vielen anderen Leuten, die so drauf sind, wie ich arbeiten kann, die halt auch sich mit Security beschäftigen, wo man gegenseitig voneinander lernen kann und wo das Hauptgeschäftsfeld ist. So, das war bisher immer so ein Nebenthema, in dem ich bei meinen Arbeitgebern gearbeitet habe und das ging im Endeffekt dann nie so richtig gut aus. Ja, also solltet ihr in so einem Unternehmen arbeiten und ihr habt Stellen frei, wenn ihr Stammhörer seid, wisst ihr ungefähr, wie ich drauf bin, welche Themen mich interessieren, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, sven@0x0d.de und ja, mal gucken, vielleicht wird das ja was. Ich strecke momentan meine Fühler in alle Richtungen aus, ja, weil ich irgendwie gerne einen schönen Job haben möchte und um einen schönen Job zu finden, muss man halt viel suchen. Soll halt nicht nur irgendeiner sein. Ja, das war schon mein persönlicher Aufruf. Wie gesagt, ich bin zu haben.
Sven ist käuflich erwerbbar.
Ja, 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 so in etwa.
Man kann sich jetzt quasi einen ganz persönlichen Sven kaufen. Ich gönne mir immer noch eine Social Break, wie ich es für mich selber getauft habe. Ich habe, oh Himmel, wann war ich in Erlangen? Als ich aus Erlangen wiedergekommen bin, habe ich für mich selber gesagt gehabt, ich lasse es erstmal Mastodon beiseite. Und habe das dann innerhalb von nicht mal 24 Stunden ausgeweitet auf so ziemlich alles.
Was ist denn alles bei dir außer Mastodon?
Du bist ja sowieso also auch, nicht so auch aktiv. Signal betreibe ich nicht mehr so großartig oder da kommuniziere ich auch nicht mehr so viel. Das Einzige noch mit der Kindsmutter. Das ist so das Einzige, oder wenn es irgendwie halt um das Kind geht, besser gesagt, das ist so das Einzige, wo ich noch irgendwie großartig Nachrichten schreibe.
Oh, ich fühle mich gebauchpinselt, weil auf mich antwortest du auch.
Ja, auf dich muss ich antworten, wenn wir mich im Podcast aufnehmen. Aber ansonsten reagiere ich da eigentlich relativ wenig drauf. Also sollte irgendjemand mir geschrieben haben, und ich weiß zumindest eine Person, Blue, es tut mir furchtbar leid. Ich habe das Bild gesehen, aber ich habe mit Absicht nicht drauf reagiert und es tut mir völlig leid. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass mir egal, dass du mir egal wärst oder es mir egal wäre oder ne, irgendwie egal, sondern ist einfach dem geschuldet, dass ich mir persönlich einfach gesagt habe, so möglichst lange versuchen, auf den ganzen Kram mal zu verzichten und mal gucken, was passiert mit einem.
Social Media finde ich ja durchaus eine gute Sache. So Messenger hätte ich echt schwierig, also das würde mir deutlich schwieriger fallen, weil ich damit halt viel in Kontakt mit anderen Leuten stehe.
Das ist auch
aber echt hart. Aber im 1:1 Kontakt, teilweise auch in Gruppen.
Ja, aber das ist tatsächlich, muss ich auch echt gestehen, also das ist hart. Also gerade wenn ich dann irgendwie hier wieder, Kind will irgendwie zu einer Freundin, ne, so dann stehst du da und dann machst du das mal schnell, so, nein. Also selbst mein Vater kriegt derzeit keine Antworten.
Oh.
Ne, also es ist so,
den rufe ich halt an. Dein Kind ist auch in dem Alter, wo du die Besuche organisieren musst.
Ne, den rufe ich dann halt an und dann ist die Sache durch. Also es wird aktuell wirklich nur telefoniert.
Ah ja, okay.
Das ist, und lustigerweise dadurch hat man auch so ein bisschen wieder persönlicheren Kontakt.
Ja, das stimmt. Telefonate sind immer noch persönlicher als so Messenger-Texte.
Jep. Ne, wobei, außerdem gibt es ja noch eine kleine Ausnahme, ich darf dich an Samstag erinnern. Nee, Freitag habe ich dich, glaube ich, angeschrieben gehabt, was du Samstag machen würdest. Ja. Das lag aber daran, ich brauche den Ziel. Ich bin Samstag Inliner gefahren, ich brauche den Ziel und 16 Kilometer war jetzt echt keine Strecke.
Ja, hättest du auch anrufen können.
Der Wind war dumm.
Also ich bin es ja von dir gewohnt, dass du anrufst. Also das ist, Anrufen ist etwas Seltenes geworden. Also ich glaube, mein Sohn weiß gar nicht mehr, dass man mit dem Telefon auch telefonieren kann. Wenn, dann läuft das über Messenger-Dienste, die halt mittlerweile ja auch Audiokommunikation haben. Mhm. Und du bist auch einer der wenigen, bis auf die beiden Omas, die wir haben, die bei uns wirklich anrufen, ohne Vorwarnung.
Ja, also ganz ehrlich, anrufen mit Vorwarnung ist auch blöd, da brauche ich nicht anrufen.
Ja, also, aber in der Regel läuft das so.
Also, ja, aber wenn ich bei den Leuten anrufe und vorher noch sage, hey du, ich rufe dich jetzt gleich an,
nee,
dann gehen die
ran. Hast du Zeit zum Telefonieren?
Ja, dann sagen sie immer nein.
Okay.
Es geht um mich. wie hat das heute so schön eine Kollegin zu mir gesagt gehabt, du warst gestern aber auch verdächtig ruhig. Ist irgendwas gewesen? Ging es dir nicht gut? Also es meinte sie wirklich ernst, die Frage auch, ja. Davon abgesehen. Und mir ging es auch nicht ganz so gut, davon abgesehen. Aber es lag eher daran, dass ich gestern bei der Trends in Testing war.
Bei der was?
Die Trends in Testing.
Ah ja.
Das ist eine quasi kostenlose Veranstaltung, Informationsveranstaltung, wo aktuelle Trends in der Softwarequalitätssicherung quasi von Imbus präsentiert werden. Und hier muss ein dicker, fetter Disclaimer ran, Imbus ist mein Arbeitgeber. Also ich rede gerade von einer Veranstaltung, die mein Arbeitgeber ausrichtet. Ja, es ist aber trotzdem kein Werbeblock, weil ich sage das gerade aus freiwilliger Überzeugung. Ich werde dafür nicht bezahlt oder sonst irgendwas. Also doch schon, aber halt indirekt. Na, meine Güte. Morgen ist das in Hamburg. Also quasi, wenn die Folge rauskommt.
Heute.
Heute bringen wir raus?
Nein, heute ist die Veranstaltung in Hamburg.
Nein, morgen.
Für die Hörer heute.
Ach so, ja, für die Hörer heute. Ja, stimmt. Deswegen fragte ich gerade.
Oder gestern oder vorgestern, je nachdem, weil ihr es halt.
Also am. Warte. Oder war die jetzt gerade erst in Hamburg? Ah, verdammt, ich komme in den Zeiten wieder durcheinander. Ist egal. Jedenfalls bei auf imbus.de kann man ich packe einen Link auch in den Shownotes. Könnt ihr euch nochmal die Termine ziehen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, meldet euch noch an und geht mal hin. Solltet ihr irgendwer Interesse an Software-Qualitätssicherung und das Ganze in Verbindung mit angeblicher künstlicher Intelligenz haben. Es lohnt sich allein schon für zwei Vorträge. Der eine ist von René. Nachnamen habe ich mir noch nie gemerkt. Wir duzen uns alle. Und das andere, der andere sehr interessante Vortrag ist von Claudia. Und Claudia ist die Vorsitzende unter anderem aktuelle Präsidentin unter anderem vom ISTQB. Lohnt sich wirklich, ihr mal zuzuhören. Ist das sehr.
Ist eine Wanderveranstaltung?
Ja.
Und du trägst da nicht vor?
Nein, nein, um Himmels Willen. Himmel, nein. Das machen tatsächlich wie nennt sich das, die Themen-Champions bei uns?
Ihr habt Themen-Champions?
Ja, wir haben Themen-Champions.
Wow.
Ja, ja, ich bin auch Themen-Champion. Allerdings für ein Thema, was keine Relevanz hat.
Passwörter.
nee, was ganz anderes. Was ganz, ganz anderes.
Jetzt bin ich neugierig.
Kann ich dir gerne hinterher erzählen.
Okay,
wenn ich es mir bis dahin merken kann, gerne. Ich bin tatsächlich bei uns der aktuelle Themen-Champion bei einer Sache, allerdings auch nur, weil der vorherige gekündigt hat. Und mein Wissen ist halt so doof. Also ich stelle halt für ein Tool bin ich Themen-Champion und mit diesem Tool stelle ich halt Sachen an, was sonst halt irgendwie oder auf die halt sonst keiner kommen würde. Und das ist halt, ja, Scheibe.
Ich glaube, wir müssen dich mal umsetzen.
Inwiefern?
Schreib mal in die Kommentare. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es durch die Kopfhörer oder an den Kopfhörern vorbei höre, aber du knarzt wie Sau.
Ist der Sessel.
Ja, aber
ja, ich wenn weiß,
das auf dem...
Weil ich zappel. Ja, es tut mir leid. Ich versuche mein Rumzappeln...
Meiner ist leise.
Ja, ich habe meine Füße unter meinem... Ich muss meine Füße darunter wechseln.
Ah, okay.
Ich fleht sie hier rum. Es tut mir leid. Ich werde mir, auf meinen Stuhl hier kann ich mir auch setzen, also auch völlig hinüber. Ich muss mir was überlegen.
Knarzfreie Klamotten anziehen.
Das geht nicht, das Ledersessel. Das funktioniert nicht. Knarzfrei auf einem Ledersessel. Das will ich sehen, weil, nee. Genau, also jedenfalls Trends in Testing. So, da waren wir gerade. Mhm. Wenn ihr noch die Möglichkeit habt, geht hin. Sofern das bei euch in der Nähe ist, ich glaube, also Nürnberg steht auf jeden Fall noch aus, das weiß ich, weil da geht ein Arbeitskollege von mir hin von unten und er hat mir heute gesagt gehabt, dass es noch nicht war oder dass er noch hingeht und hat sich gleich erkundigt, ob sich das auch wirklich lohnt. Und ich habe dann gleich gesagt gehabt, jo, definitiv geht hin. Ist wirklich eine coole Sache und ihr könnt auch vor allem mit den Leuten dann direkt ins Gespräch kommen. Das fand ich persönlich sehr, sehr cool, auch wenn ich die wichtigste Frage, die ich eigentlich an René hatte, total vergessen habe zu stellen. Stattdessen hatte ich eine ganz andere, die da während seines Vortrags
hochkam. Darf ich dich mal eben unterbrechen und die aktuellen Termine bekannt geben? Braunschweig war gestern,
genau.
Gut, das weißt du. Köln ist am 28. März, also von uns aus jetzt morgen, also wenn diese Folge rauskommt, heute. Dann am 31. März Hofheim am Taunus in der Stadthalle. In der Stadthalle, das ist ja eine große Veranstaltung. Oder haben die so eine kleine Stadthalle? Ja. Na egal. 2. April, das ist Dienstag in Nürnberg. Und am 4. April, das ist dann, nein, 2. April ist Mittwoch. Und 4. April ist dann Freitag in München.
Geht hin. Tut es euch an.
Trends in Testing richtet sich an Softwareentwickler, Entwicklungsleiter und IT-Leiter, Testverantwortliche und Testmanager, Produktmanager und Produktleiter, Testdesigner und erfahrene Software-Tester. Als Newbie bist du da nicht gerne gesehen, oder wie?
Doch, also auch als Newbie kannst du hingehen und was lernen. Also lernen geht immer.
Ja.
Ne, egal wie. Stimmt. Aber ich notiere mir das mal und nimm das mal als Feedback mit. dass die Newbies scheinbar ausgegrenzt werden. Das muss ich mir gleich mal aufschreiben.
Ja, das heißt ausgegrenzt, aber da stand explizit erfahrene, was war das, Software-Tester?
Ja, es ist auch ein bisschen Bauchpinsel, ne? Ich meine, hey, komm vom Marketing. Das muss auch ein bisschen Bauchpinselei sein. Ne? Wenn du zur Trends in Testing gehst, bist du Profi. Na, also bitte.
Dann sollst du dich gut fühlen, wenn du da hingehst.
Genau. Ich hoffe, ich kann mich morgen daran erinnern, was es war. Was ich damit meinte. So. Genau. So, das war es aber auch schon dazu. Und ja, Imbus ist mein Arbeitgeber. Gebe ich zu. Mein Name steht an der Tür. Voll geil. Allerdings nicht im Kontext meines Arbeitgebers. Aber das ist ein anderes Thema. Aber mein Name steht an der Tür.
An welcher Tür?
Zeige ich dir näher. Schreib's dir definitiv auf. Das muss ich dir zeigen. Das ist so geil.
Okay.
Kann man sogar im Internet sehen. Aber das ist, oder das ist eine Information quasi oder eine Empfehlung, die ich ausspreche als ich und nicht in meiner Funktion als Imbus-Mitarbeiter. Na, das ist, ja, man muss.
In deiner Funktion als, wie hieß das?
Ich.
Nein, das andere, was du bist für das Produkt.
Imbus-Mitarbeiter?
Nein.
Für das Produkt?
Ach, vergiss es, mach weiter.
Für das Produkt bin ich irgendwas.
Mach weiter.
Der Mensch?
Mach weiter.
Whatever. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mann. Jetzt bin ich
ihr aus dem Kopf. Du hast doch so einen schönen Titel eben genannt, den ich sofort wieder vergessen habe.
Hä? Den Nubi?
Oh Mann, ja.
Ich bin durch.
Wir sind anscheinend beide durch hier.
Wir werden alt.
Ich vergesse das eine, er weiß nicht, wovon er redet oder wovon er vor 5 Minuten geredet hat.
Ey, ich habe ADHS im Endausbau, also bitte. Ich kann mich nicht
bei letzten Du hast dann wenigstens eine Ausrede. Bei mir ist es dann wahrscheinlich das Alter oder so.
Ja.
Mach weiter.
Okay, dann nur noch ein einziger Joke, der vorangestellt ausnahmsweise mal nicht hinten dran. Woran merkst du, dass dein Gegenüber ADHS hat?
Es sagt es dir.
Und es sagt es dir. Ja. Und es sagt es dir.
ADHS,
und
das sagt sind es. Die neuen Veganer.
Wir sind die neuen Veganer. Wollte ich nochmal kundtun, weil es gerade aktuell mein Lieblingswitz ist. So. Damit kommen wir
Kann ich aber bestätigen, ich habe jetzt noch einen mit ADHS kennengelernt und er hat es auch gleich gesagt.
Und damit kommen wir jetzt erstmal zu den Nachrichten.
Ja. Ich fange mal an vom 13.02.
Kannst du mal sehen, wie lange wir nicht aufgenommen haben.
Ja, wir haben im Februar aufgenommen und eigentlich müsste das danach gewesen sein. Aber vielleicht bin ich auch nur später über die Nachricht gestolpert, als sie veröffentlicht worden ist. Auf jeden Fall wird am 13.02. von einem riesigen IoT-Data-Breach gesprochen, der 2,7 Milliarden Einträge inklusive Wi-Fi, Passwords und so weiter beinhaltet hat. Und zwar ist das eine Sicherheitsverletzung, die im Zusammenhang mit Mars Hydro geschehen ist, einem in China ansässigen Hersteller von Pflanzenlampen und LG LED Solutions Limited, die in Kalifornien registriert sind. Und die Daten wurden in einer ungeschützten Datenbank von einem Cybersicherheitsforscher gefunden. Und was daran so bemerkenswert ist, ist einmal, ja, die Größe 1,17 Terabyte ist schon nicht gerade wenig, aber diese Datenbank war ohne jeglichen Passwortschutz und ohne jegliche Verschlüsselung öffentlich zugänglich. Sie enthielt Protokolle und Überwachungsdaten und Fehlerberichte von weltweit verkauften IoT-Geräten. Unter anderem dabei WLAN-SSIDs und Passwörter im Klartext, IP-Adressen, Geräte-IDs, MAC-Adressen, Betriebssystem-Details, was auch noch eine Sache ist, API-Tokens, Abversionen und Fehlerprotokolle mit der Bezeichnung, ja, das ist relativ unwichtig hier. Aber von zwei Apps halt. Und diese Apps, aus denen das anscheinend abgeflossen sind, werden halt zur Steuerung von Wachstumslampen und Klimasystemen verwendet. Das sind beides Sachen, die momentan, glaube ich, Also wenn ich Aktien kaufen wollen würde, dann würde ich von solchen Unternehmen die eigentlich kaufen, weil durch die zunehmende Legalisierung von Cannabis da eine große Nachfrage ist, ne? Und sich jeder mal so eine Growbox hinstellt und es jetzt hier in Deutschland Cannabis-Clubs gibt, die große Gewächshäuser aufmachen und so weiter. Allerdings steht in den Datenschutzrichtlinien dieser Unternehmen, vor allen Dingen von dem chinesischen Unternehmen, dass keine Benutzerdaten erfasst werden. Und das ist die Schweinerei, die ich dabei empfinde, dass man sich eben nicht mehr sicher sein kann, dass das, was da steht, auch wirklich gemacht wird. Denn das ist kein kleiner Datensatz, den man da gefunden hat. Wer schon mal mit einer 1,17 Terabyte großen Datenbank rumhantieren musste oder sie sich aus dem Internet besorgen wollte, der weiß, wie scheiße viele Daten das sind. Und wie unhandlich das alles zu handeln ist. Mhm. Aber damit hört das Ganze nicht auf, sondern ich muss mal hier zusehen, dass ich nicht durcheinander komme, sondern am 3.3. wurde ein anderes Datenleak gefunden und das hat den schönen Namen bekommen, Mother of All Breaches oder MOAB.
Hm. Hatten wir es nicht schon mal?
Nicht, dass ich wüsste.
Doch, Mother of All Breaches hatten wir schon.
Mach keine Ärger.
Doch, als Bezeichnung gab es ja schon.
Habe ich hier alte.
Nee. Also dritter steht.
Ja, gut, ich meine, das ist ja immer der nächstgrößere ist dann halt wieder die neue Mother oder
Ja, ja, aber ich meine nur, also die Bezeichnung einfach nur, die gab es schon.
Ja, die kenne ich noch nicht, aber gut. In dem Fall hat auch wieder ein Cybersicherheitsforscher eine Datenbank gefunden. Und das ist das bisher größte Datenleck, das bisher entdeckt worden ist. Sie ist 12 Terabyte groß. Das heißt, Sie würde auf keine meiner aktuellen Festplatten einzeln draufpassen.
Nee, bei mir auch nicht. Ich müsste erstmal viel Geld investieren.
Genau. Und hat 26 Milliarden Einträge. Also das ist eine Datenbank, die von einer Suchmaschine, also Leak Lookup, eine Suchmaschine für Datenlecks, hat sich gemeldet und gesagt, hey, die ist von uns. Und das sei wohl durch eine Firewall-Fehlkonfiguration zustande gekommen, dass diese Daten halt im Internet verfügbar waren. Sie enthält 26 Milliarden Datensätze in 3800 Ordner. Wobei jeder Ordner einem separaten Datenleck entspricht. Und ich habe mal zum Vergleich geguckt, haveabeenpwned.com, eine Webseite, die ich schon oft erwähnt habe, die unter sehr großen Datenschutz- und auch Datenintegritätsaspekten Datenlecks sammelt und dir ermöglicht zu gucken, ob deine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer in irgendeinem auftaucht. Die hat 877 Websites und 15 Milliarden Accounts. Ja, also 26 Milliarden im MOAB, 15 Milliarden bei HeatherBeePwned, 3800 Ordner im MOAB, 877 in HeatherBeePwned. Und HeatherBeePwned ist schon keine kleine Datensammlung. Yep. Man muss aber auch dazu sagen, HeatherBeePwned nimmt halt nur verifizierte Data Breaches auf. Die nimmt halt nicht jeden Scheiß in ihre Datenbank auf. Wenn man so in Leak-Foren guckt, da werden täglich Dutzende von Leaks gepostet. Und die finden sich alle nicht bei HeatherBeePwned. Die sind teilweise auch ein bisschen kleiner. Aber auch größere Sachen werden eigentlich nur zu HeatherBeePwned hinzugefügt, wenn irgendwie die Quelle dafür bekannt ist. Ne? Wir haben ja bei HeatherBeePwned auch diese Seite Who Has Been Pwned und da sieht man dann die ganzen Leaks, die da reingenommen sind und diese ganzen kleinen Sachen und sowas sind da nicht drin. Wenn jetzt aber so ein eine etwas weniger datenschutzsensitive und mehr kommerziell ausgerichtete Dark Web Monitoring Webseite, die wird sich alles greifen, was sie kriegen kann. Denen ist auch egal, wie viele Dubletten da drin sind. Die würden dann halt einfach zusehen, dass sie alles nehmen, was sie kriegen können, um einen möglichst großen Index zu erstellen. Und insofern ist es auch durchaus plausibel, dass das halt die aggregierte Datenbank von so einer Suchmaschine ist, die jetzt so ein bisschen ihren USP verloren hat.
Ja, weil die 12 Terabyte sind irgendwo da draußen.
Ja, genau. Wobei, also das ist halt, ich habe geguckt, ob ich Spuren davon finden kann. Ich habe keine gefunden. Und das ist ja von einem Sicherheitsforscher aufgedeckt worden. Und der hat ja auch benachrichtigt und das wurde geschlossen. Also es ist eigentlich davon auszugehen, wenn die vorher nicht schon jemand gefunden hat, dass die weiterhin verschlossen ist.
Mich würde ja interessieren, ob die Klartext-Passwörter rausrücken würden.
Ja, das ist.
Also, der Rest interessiert mich nicht. Das ist.
Wie immer. Da kannst du dir die von Heatherbeam Porn runterladen. Also, ich meine, Heatherbeam Porn, die geben auch, also die Passwörter bereinigt um alles andere, ne? Also
ja, ich will nur die Passwörter. Die,
das andere interessiert mich aber nicht. Oder nur Hashes, das weiß ich
nicht. Er gibt mir nur die Hashes, wenn.
Ja? Okay. Ja gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das auch wieder mit Datenschutz im Sinne rauszugeben. Man kann dann ja über die Hashes prüfen, ob das eingegebene Passwort da in der Datenbank drin ist.
Macht ja auch irgendwo Sinn, keine Frage, aber über die Hashes halt von Heatherbeam Porn zu iterieren, ist halt aufwendig. Wenn ich die Dinger im Klartext gleich hatte, wäre cooler.
Ja, Heatherbeam Porn kommt heute öfter vor.
Ah.
Und zwar habe ich das letzte Mal berichtet, dass Heatherbeam Porn damit experimentiert, Infostealer-Logs in seine Datenbank zu integrieren. Und am 25.02., das muss kurz nach unserer letzten Sendung gewesen sein, kam dann auch die Meldung, dass sie 284 Millionen Accounts Accounts, die von Infostealer-Malwares geklaut wurden, in ihre Datenbank übernommen worden. Also die haben jetzt...
Ich könnte dir auch das genaue Datum raussuchen, wann das stattgefunden hat und wann die Accounts benachrichtigt wurden.
Was? Ja, nein, das ist nicht das, was... Das kommt noch.
Okay.
Also Heatherbeam Porn hat seine Datenbank erweitert, ja. Auch hier 1,5 Terabyte an Stealer-Protokollen. Wenn man sich diese Stealer-Protokolle schon mal angeguckt hat, also die Datenleaks, das sind immer so schön strukturierte Daten, ne? Es ist so eine CSV-Datei oder sowas, da hat man alles schön aufbereitet vorliegen. Das sind halt Datenbankabzüge, wenn du Pech hast, hast du halt einen SQL-Dump, aber das sind halt strukturierte Daten. Und Infostealer-Logs, die greifen sich halt von individuellen PCs, was sie kriegen können, schreiben das dann irgendwo hin und dann hast du halt sehr unstrukturierte Daten, die da vorliegen. Aber trotzdem kann man natürlich nach E-Mail-Adressen suchen und was man da so findet. Und er hat diese 1,5 Terabyte von einem Telegram-Kanal gezogen. Es wundert mich, dass da diese große Menge gefunden wurde, dass er die da bekommen hat. Telegram ist eine andere Quelle. Wenn man die richtigen Kanäle kennt, dann wird man auch zugemüllt mit zumindest kleineren Breaches, so Samples, die da immer mal gepostet werden, teilweise auch größere, die ein bisschen älter sind. Und ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob Troy Hunt mittlerweile kommerzielle Breaches und Leaks und Stealer-Logs kauft. Ne, das wäre ja auch durdurchaus eine Möglichkeit, entweder dass wohlhabende Leute ihm die spenden oder er auch selber Geld dafür ausgibt, an die ranzukommen, denn das sind ja teilweise eben doch Daten, je aktueller die sind, umso wertvoller sind sie halt auch für seine Kunden. Und Troy Hunt hat ja auch seine Webseite mittlerweile umgestellt. Ich zahle ihm auch monatlich Geld dafür, dass er meine E-Mail-Domains überwacht und mir meldet, wenn meine E-Mail-Adressen in einem Datenleak vorgekommen sind.
Ja, für meinen API-Zugang wird bezahlt. Also ich muss sie selber dafür zahlen.
Ah, ja,
Ich hab tatsächlich einen API-Zugang und prüfe regelmäßig quasi auch meine E-Mail-Adresse einfach damit durch.
Ah ja,
okay. Geht super. Das geht echt gut.
Aber wie gesagt, das bietet er auch selber als Dienst an, wo du dann gar nicht pullen musst, sondern wo du...
Genau, halt wollte ja, und deswegen kann ich dir nämlich auch genau sagen, wann er das Ding reingeschmissen hat und wann den Nutzer benachrichtigt
wurde. Ja, da bin ich noch nicht. Da komme ich jetzt nämlich zu.
Ach so.
Weil ich warte darauf, dass Treuhand mich benachrichtigt, dass wahrscheinlich meine E-Mail-Adresse in einem neuen Leak vorhanden ist, und zwar in seinem eigenen.
Oh, okay, das wusste ich nicht.
Ach, das wusstest du gar nicht.
Ich war immer noch beim Infostealer.
Ach so, okay.
Habe ich schon erwähnt, ich habe auch keine Nachrichten gelesen.
Ja, okay. Nee, Treuhand, das ist auch ganz frisch vor, vom 25.03. von vorgestern.
Oh.
Und er ist selber Opfer einer Phishing-Attacke geworden.
Ach du
Und hat eine recht echt aussehende Phishing-Mail von Mailchimp bekommen. Das ist die Software, mit der er seine Mailingliste verwaltet. Mhm. Dass sein Account gesperrt oder für Spam missbraucht wurde. Also auf jeden Fall so ein klassische Phishing-Mail. So nach dem Motto, hier, klicken Sie hier und loggen Sie sich ein. Wir haben da ein Problem.
Ich muss da gleich noch einen Kommentar zu geben.
Und genau das hat er halt dann auch gemacht, hat seinen zweiten Faktor eingegeben und er meinte, obwohl er kurze Zeit später alle Passwörter und alle Zugänge geändert hat, war seine Datenbank abgezogen. Also es war wohl, das ist das Spannende daran, das war eine hochautomatisierte Phishing-Attacke mit Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Sau cool.
Wo du, wenn die Angreifer, also du loggst dich auf der fremden Seite ein, er hat selber doch gesagt, sein Passwortmanager hat das Passwort nicht automatisch ausgefüllt. Spätestens hier hätte er aufpassen müssen. Hat es dann halt manuell eingetragen.
Ich wollte gerade sagen, was macht Faktor er beruflich?
Und dann war es auch schon geschehen. Die haben halt sofort, also in der Regel funktioniert das ja so, dass man beim ersten Mal einen Fehler bekommt bei der Authentifizierung, der halt von den Angreifern gemeldet wird. Und dann denkt man halt, naja, habe ich mich halt irgendwo vertippt. Machst es halt nochmal. Das ist dann der legitime Login und dann bist du halt drin, ne? So dass du halt auch gar nicht merkst, dass du dich auf der falschen Seite einloggst. Und genauso ist es halt hier auch gelaufen. So waren die halt im Besitz eines gültigen Access-Tokens von Treuhand für sein Mailchimp-Interface und dann wurde auch sofort die Datenbank abgezogen und die ist halt weg. Das sind 16.000 E-Mail-Adressen der Leute auf der Mailing-Adresse auf der Mailingliste. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin kein Freund von Mailinglisten. Ich bin ein Freund von RSS-Feeds und ich habe seine Artikel alle in einem RSS-Feed-Reader. Hat auch den Vorteil, dass man keine Mailadresse angeben muss. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt.
Wobei, wenn es um den Newsletter geht,
ja, geht es.
Könnte es auch sein, dass du dran vorbeigeschlittert bist. Aber gut, wusste ich jetzt nicht. Ich kann mir aber den Kommentar nicht verkneifen. Was macht dieser Mann doch gleich beruflich?
Ja. Nee, also er hat einen höchst peinlich berührten Blogartikel geschrieben. Der ist auch irgendwie, der Blogartikel, den hat er so runtergeschrieben, nachdem das alles passiert war, hat er sofort informiert. Mhm. Er meinte, 37 Minuten, nachdem das passiert war, ging der Blogartikel online.
Okay, ich wäre nicht so schnell. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen länger
gebraucht. Ja, genau. Nee, ihm war das sichtlich oder merklich unangenehm, dass er darauf reingefallen ist.
Wäre es mir auch davon abgesehen und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass mir das irgendwann nochmal passieren wird, keine Frage. Ja. Und auch dann hoffe ich, dass irgendeiner, ähnlich wie ich halt auch jedes Mal, sich nicht zu blöd ist, einfach mal zu sagen, was machst du doch gleich als Hobby? Weil ja, das hat man dann einfach verdient und aus irgendeinem Grund stimmt heute mein Pegel dauernd nicht.
Jetzt bist du zu leise.
Ja, ich weiß. Ich muss ja mittendrin immer rumpegeln. Tut mir furchtbar leid heute. Es ist aber auch so, dass wenn man halt einmal nicht nachdenkt, ne? Das ist tatsächlich. Es
reicht ein einziges genau. Mal nicht nachzudenken.
Ja.
Ne? Und er hat auch geschrieben, er war müde, er war kaputt vom Tag.
Genau,
das und ist so. In der Stimmung hat ihn das halt getroffen.
Das
und
ist dieses typische nur mal eben kurz Phänomen.
Und also gerade diese Zwei-Faktor-Man-in-the-Middle-Angriffe erfordern ja so ein bisschen mehr Interaktion und dann auch eine kleine Automation dahinter zu schreiben, die dann gleich bestimmt, also wenn dieses Phishing auf Mailchimp ausgerichtet ist, ist es ja auch kein Problem, dann halt noch eine Automatisierung dahinter zu hängen, die einen Export der Datenbank anstößt und herunterlädt.
Davon abgesehen, ich weiß gar nicht, ob du die auch gelesen hast oder ob ich das verhindern konnte, dass sie an dich ausgeliefert wurde. ich weiß überhaupt nicht, ob ich es geschafft habe zu verhindern. Wir haben eine Phishing-Mail gekriegt, die sowas von geil doof ist. Mit so drei verschiedenen Sprachen mittendrin, ne? Wo du echt so merkst, okay, alles klar, das Ding wurde durch AI erstellt. Es war so richtig schlecht.
Also ich habe ja den Link zu Troy Hans Artikel hier in den Shownotes. Mhm. Und wenn ihr die Phishing-Mail mal sehen wollt, die ist schon verdammt gut gemacht.
Glaube ich sofort.
Da hat Screenshots drin und alles.
Glaube ich sofort. Weil ich habe letztens auch eine gekriegt gehabt, die auf DHL abgezielt hat, auf die DHL-Postboxen allerdings. Wo ich auch also nur gesehen so, okay, sehr wahrscheinlich Phishing. Und dann so im Kopf gleich so, ja, wie kommst du darauf? Alter, ich hab nicht, also Diskussion mit mir selber gerade. Ich hab gar keine Postbox. Ja, genau. Ne, oder genauso, Postbank schreibt mich ja auch öfters an, dass es irgendwie Probleme gibt mit meinem Konto. Und die, noch irgendeine andere Bank schreibt mich auch regelmäßig an.
Mhm.
Und unser Podcast wird auch regelmäßig angeschrieben. Lieber Herr, ne, Feedback.
Ja, aber es das sind die schlecht gemachten, die man halt sofort erkennt. Aber man sieht halt, man darf auch als jemand, der sich mit sowas beschäftigt und Awareness besitzt, nicht nachlässig sein.
Richtig.
Und denken, ach, ich erkenne das, das ist nicht so. Bei jeder Mail, die in der Richtung kommt, nochmal drüber nachdenken und am besten sich angewöhnen. Das wird so oft gesagt, aber es ist wirklich sinnvoll, nicht auf die Links in der Mail klicken, sondern über einen Browser gehen.
Ja, letztes Jahr mal die E-Mail gekriegt, glaube ich, von unserem Provider, vom Server,
ja.
wo du mich angeschrieben hast und gesagt hast, hier, wir haben ernsthaftes Problem und ich drauf guckt, also, nee, haben wir nicht, weil es an die falsche E-Mail-Adresse ging.
Ja.
Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also, wenn das nicht an die falsche E-Mail-Adresse gegangen wäre, hätte ich auch im ersten Moment kurz geschluckt.
Ja. Ja, das war eine vermeintliche Mail von unserem Provider, dass irgendwas mit dem hinterlegten Zahlungsmittel nicht stimmt oder so.
Ja, die Zahlungen sind nicht. Die wollten uns den Server abschalten, weil die Zahlungen
ja, aber hat, die Feedback-Adresse, die wir öffentlich haben, die benutzen wir halt für sowas nicht und damit
genau.
Kann man das schon erkennen. Aber das ist eine Sache, da habe ich nichts mit zu tun, das macht Stefan und insofern konnte ich dann auch nicht so richtig beurteilen, was mit dieser Mail da los ist.
Ich bin nur froh, dass du noch draufgeklickt hast.
Ja. Ja, ich hätte ja keine Zugangsdaten zu deinem Hetzner-Account. Also ich hätte da drauf
deswegen klicken
dürfen.
Ja.
Ich hätte aber meinen eigenen Hetzner-Account dann.
Nee, weil du wüsstest dann ja nicht, ob eventuell per JavaScript irgendein Scheiß sideloaded wird bei dir. Das ist nämlich der Punkt. Niemals auf den Link klicken.
Ja.
Der Kram kann, ne? Also heutzutage hast du kleine Betriebssysteme, mit denen du Webseiten aufrufst.
Ja, der Browser ist ein Betriebssystem, das ist wirklich wahr. Und gerade jetzt habe ich wieder gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich schon meinen Firefox aktualisiert habe, dass es da eben auch einen aktuellen, auch ich glaube, exploiteten Bug gibt mit dem Sandbox Escape. Also
das war Chromium.
Nee, Firefox auch.
Oh, okay. Ich habe nur gestern gesehen, ob das Chrome einen hatte.
Ja, auch, ja. Ja, dann mache ich nochmal eben meinen letzten. Der hat nichts mehr mit Have I Been Porn zu tun.
Schade.
Den fand ich aber auch. Wovor hat das FBI letztes Mal gewarnt? Das waren irgendwie Suchmaschinen ohne Adblocker, ne?
Genau, Suchmaschinen ohne Adblocker.
Ja, irgendwann hatten wir schon mal die Meldung, dass das FBI davor warnt, Suchmaschinen ohne Adblocker zu benutzen, weil halt über Suchmaschinen-Ads gerne auch Malware-Links verschickt werden. Jetzt warnt das FBI Denver. Ich weiß nicht, gibt's nur das FBI Denver?
Nein.
Oder warum gerade?
Nein, du hast in jeder größeren Stadt.
Okay.
Haben
die Die warnen auf jeden Fall vor Online-File-Converter-Scams.
Hm.
Und in diesem Szenario verwenden Kriminelle kostenlose Online-Dokumentenkonverter-Tools, um Malware auf die Computer der Ordner zu laden, was zu Vorfällen wie Ransomware führt. Es gibt ja viele Konverter-Tools. Ich nutze ab und zu mal so Online-Konverter oder hab's gemacht. Mittlerweile habe ich YouTube DL oder wie heißt das Ding? YTDL. Also so ein lokales Tool, um meinetwegen mal ein YouTube-Video runterzuladen. Oder auch, es gibt so Konverter, die dann halt die YouTube-Videos in Audio-Files wandeln, wenn es halt Musik ist. Und was auch ganz beliebt ist, und ich glaube, darauf zielt das auch in erster Linie ab, sind PDF-Konverter, die halt alle möglichen Dienstleistungen rund um PDFs machen. PDFs zusammenführen, PDFs komprimieren, damit die kleiner sind und besser per Mail verschickt werden können. OCR und lauter so ein Kram.
Stumpf ist, installiert euch in Linux. Es bringt euch die Tools gleich mit oder das Tooling.
Ja, ich habe da auch noch eine Lösung für. Aber für den durchschnittlichen Windows-User ist das eine Aufgabe, die er halt nicht mit Bordmitteln lösen kann, ne?
Ja, stimmt.
Und ich mache das auch immer, wenn ich habe ja jetzt wieder Bewerbungsphase und dann habe ich halt meinen Anhang, den ich eigentlich schon fertig habe, dann kommt da ein Anschreiben, dann brauche ich halt auch ein PDF-Tool, das mir halt nochmal die Seite mit dem Anschreiben vor den Anhang klatscht, eventuell das Ganze nochmal komprimieren, wenn ich das per Mail verschicken will. Ich bin so alt, dass mein Anhang relativ groß ist mit den ganzen Zertifikaten und Zeugnissen und so, die da dran sind.
Ich bin froh, dass ich 3 Zertifikate nicht mal beifügen muss. Weil ich habe das große, was bedeutet, ich brauche die kleineren nicht mehr. Ja. Das ist ja, oder hoppla, es sind sogar 4 Zertifikate, die ich beifügen muss. Nicht mehr. Das ist sehr vorteilhaft.
Und da kann man halt PDF-Konverter durchaus für benutzen. Mhm. PDF-Dateien haben auch öfter mal, oder was heißt Dateien, die Reader, die großen Foxit oder Adobe PDF-Reader haben öfter mal irgendwelche Schwachstellen, die ausgenutzt werden und auch gerne ausgenutzt werden dann. Wir haben mal eine Sendung zu dem Risiko von PDF-Dateien und Word-Dateien gemacht. Das vielleicht kannst du mal raussuchen und verlinken.
Ja, mach ich.
Wo ich da noch mal ein paar Zahlen, glaube ich, auch zugefunden habe.
Ich muss so kurz eine Stelle einfügen.
Und diese Konverter, die funktionieren auch wie versprochen. So, sie machen für die Konvertierung durch. Aber sie sorgen halt dafür, dass dann auch die Payload, die man nicht haben will, da eben auch mit drin ist. Man kann natürlich auch in Videodateien Payloads verstecken. Da ist aber auch die Anzahl der möglichen Abspiel-Soft-Apps, Anwendungen viel größer. Also wenn ich jetzt meinetwegen eine Schwachstelle im Videolan-Player habe und eine Videodatei so crafte, dass sie die ausnutzen kann, dann würde nichts passieren, wenn ich die halt im Windows-Medien-Player abspiele oder sowas. Aber bei PDF gibt es halt nur relativ wenige Dateien, die im Mainstream vorhanden sind. Und da dürfte die Erfolgsquote größer sein. Und PDF-Dateien können halt ausführbare Inhalte beinhalten, weshalb sie da auch besonders anfällig für sind. Und letztendlich, ey, mach hier nicht alles fett, was soll denn das? Danke. Also im Prinzip wären da auch einfach Infos, die da wieder untergebracht, die dann halt im Zweifelsfall persönliche Daten, Bankdaten, Informationen zu Kryptowährungen, E-Mail-Adressen, Passwörter und so weiter aus dem Betriebssystem an einen Angreifer schicken. Und da habe ich einen sehr schönen Vorschlag, wenn ihr nämlich, ja, ihr braucht Linux dafür, fürchte ich. Ich habe in den Shownotes einen Link zu einer GitHub-Seite von Sterling PDF. Das ist etwas, was ich auf meinem Proxmox-Server mittlerweile im Container laufen habe. Und eine umfangreiche Suite von PDF-Konvertierungstools beinhaltet. Natürlich kann über eine Third-Party-Attacke auch diese Software angegriffen werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt geringer, wenn man von der Originalseite sich diese Software runterlädt, als wenn man auf irgendeiner shady Internetseite seine betriebliche PDF-Datei nochmal irgendwie konvertieren lässt.
Es gibt einen Windows- und einen Mac-Client-Installer.
Ah ja. Ja, meine Frau stand früher auch mal vor dem Problem. Mittlerweile hat sie die Tools, wie sie denn unter Mac Dateien zusammenfassen, komprimieren und so weiter kann. Auf jeden Fall ist das relativ einfach installiert. Selbst ein Linux-Noob wie ich kann das in einem LXC-Container ist das doppelt gemoppelt, in einem LX-Container installieren und dann hat man halt ein Webinterface, wo man lokal in seinem Netzwerk eine PDF-Datei hochladen kann und allerlei Kram damit veranstalten kann. Scheint dann aber keine Windows-Lösung zu sein.
Java. Es ist eine Java-Anwendung.
Okay.
Also zumindest ist ein .jar. Also wird es eine Java-Anwendung sein.
Müsste es ja eigentlich auch unter Windows lauffähig sein. Habe ich mich nicht mit beschäftigt, weil ich solche Sachen halt mittlerweile unter
Boxen. Du hast einen Client-Installer für Windows und du hast einen Client-Installer für Mac.
Ah, okay.
Aber kein für Linux. Gut, es ist eine Jar, also meine Güte.
Ja, also ich habe es unter Linux installiert.
Genau, also es wird irgendwie auch da laufen.
Ja.
Es läuft aber quasi.
Steht auch bei GitHub, wie das installiert wird. Das war,
also
wie gesagt, ich habe es hingekriegt, dann kriegt das auch jeder andere durchschnittliche Linux-User hin.
Aber möchte mir jemand sein Auto zur Verfügung stellen? Nein. Weil theoretisch müssen wir das Ding auch auf dem Auto zum Laufen bringen. Ist eine Jar-Datei, die müsste auch darauf laufen.
Also ich wüsste nicht, wie Keine ich irgendwie Idee. Durch Sideloading was auf mein Auto installieren kann.
Es gibt Mittel und Wege.
Aha. Das ist, also das heutige Thema ist ja aus der letzten Sendung entstanden, weil da uns eine Frage beschäftigt hat, der ich dann nachgegangen bin. Und du hast dir gewünscht, dass ich dieses Thema mache. Ich mache das heute. Dann wünsche ich mir fürs nächste. Das wäre auch mal eine schöne Sache. Ne? Wir wünschen uns gegenseitig Themen vom anderen.
Oh verdammt.
Haben wir letztes Mal
schon
mehrere gemacht. Aber Sideloading aufs Auto würde mich auch interessieren. Also wenn du Mittel und Wege kennst und es nicht viel Arbeit ist, kannst du das gerne mal als
Thema machen. Ich müsste Mittel und Wege anrufenderweise kurz mal erfragen und lernen. Und dann erst mal rauskriegen, ob ich die überhaupt dann öffentlich machen dürfte, davon abgesehen. Weil das ist mich auch so das Ding, ne? Weil wenn du halt in der Qualitätssicherungsschiene unterwegs bist, hast du halt zwangsläufig auch Kontakte mehr oder weniger überall hin.
Ja.
Und also gerade auch wenn man weit rumkommt. Und ich bin weit rumgekommen mit einer Weile und habe halt auch zwangsläufig halt, ne, Kontakte nach Fitz und Feuerstein oder wie auch immer man das sind. Und wenn nicht direkt, dann über Dritte. Und ja, man kommt mit Sicherheit in irgendwo ran, ist halt die Frage, ob man die dann auch verwenden darf. Das ist...
Ja, dürfen
bestimmt. Ne, aber kommt jetzt drauf an. Na, das kommt drauf an. Also wenn das halt nicht als Defekt deklariert ist und das Risiko gering etc. und quasi durch Zufall auch draußen in der freien Wildbahn gefunden wird, könntest du es verwenden. Eine andere Sache ist es natürlich, wenn es als Defekt bekannt ist im System des Herstellers und dort wiederum als kritisch eingestuft ist. Dann dürften wir das wahrscheinlich nicht verwenden.
Ich glaube, das dürfen wir sowieso nicht verwenden.
So, und wenn wir es über Dritte kriegen, sowieso nicht. Ja. Also, aber ich frage mal nach, ob die Methode, die ich kenne, heute noch funktioniert. Weil das wäre sehr, sehr lustig.
Das wäre auch traurig, wenn die noch funktioniert. Das klingt so, als hättest du, wäre sie dir schon vor ein paar Jahren mal untergekommen.
Ja,
naja, machen wir weiter. Ich bin mit meinen News durch.
Ganz ehrlich, du müsstest dafür in eine Werkstatt fahren. So, wie viele haben Werkstatt-Equipment rumliegen?
Ja, musst du da an Canbus oder?
Du musst zum einen an den Canbus und du brauchst aber auch der Gerät von der Hersteller.
Naja. Dafür. Naja, gut, denn also ja,
dann, also von
der Hersteller da dran kommt. Im Prinzip brauchst du dann halt eine modifizierte Update-Datei. Heutzutage geht das ja auch alles over
the air. Schweige. Ich muss leider ab hier schweigen.
Ja gut, aber ich kann ja spekulieren.
Du darfst spekulieren, aber du wirst von mir keine Antwort
bekommen. Das ist sowieso, naja gut, es gibt ja auch Methoden halt, Updates zu signieren, sodass du halt nicht unsignierte Updates installieren kannst. Ich dachte gerade daran, mal Man in the Middle auf mein Auto zu machen.
Das ist auch eine schöne Idee.
Ja, ich meine, die Updates kommen mittlerweile over the air. Und dann könnte man sich das vielleicht ziehen, was da kommt, und modifizieren. Aber dann ist es halt nicht mehr signiert, weil die Signatur stellt ja die Integrität der Aktualisierung sicher.
Kämpfst also so nicht weiter.
Kommen wir gleich auch nochmal zu Verschlüsselung und Signierung.
Okay. Ich habe das Thema immer noch nicht angeguckt. Ja. Ich habe keine Ahnung, was kommt.
Du hast keine Ahnung,
worüber ich rede. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe es komplett ausgeblendet mit voller Absicht.
Na gut, ja, lass dich überraschen.
So, mach ich mal weiter hier.
Ja.
24.3. 23andMe, kennst du, oder?
Ich habe gerade nachgeguckt, was das ist. Der Name kam mir bekannt vor. Das ist so ein DNA-Analyse-Ding.
Genau, so ein DNA-Analyse-Ding sie aus den USA. Und zwar nicht irgendeins, sondern es ist das DNA-Analyse-Ding sie aus Dienstding sie aus den USA. Und sollte irgendeiner unserer Hörer oder unserer Hörerin dort zufälligerweise irgendwann mal was hingeschickt haben, bitte loggt euch dort ein und löscht eure Daten, weil die stehen gerade zu Verkauf. Und die Gründer oder eine der Gründerinnen, das waren zwei Schwestern, die ich versuch's nicht mit dem Namen. Sie ist auch als hier, das ist eigentlich auch ein cooler Move von ihr. Sie ist als CEO zurückgetreten, damit sie ihr eigenes Unternehmen, was halt bankrott gelaufen ist, selber kaufen kann. Weil Aha. als CEO darfst du es ja nicht kaufen. Ne, das ist also dein Unternehmen geht insolvent und deswegen darfst du es nicht kaufen, weil es ist ja deins. Das wäre ja.
Ja, wenn es schon deins ist, kannst du es sowieso nicht kaufen.
Genau, ne? Genau. Und wenn du halt der CEO davon bist, nur von dem Unternehmen, kannst du es auch nicht kaufen, weil du bist ja direkt mitverantwortlich für die Pleite. Ne, bist da quasi in dieser Mechanik, die da hinten dran läuft, dann bezüglich der Verwaltung und jada jada. Also ist sie zurückgetreten, um Chancen zu haben, das Ding selber zu kaufen, damit sie daraus das Unternehmen machen kann, was immer, ne, was sie und ihre Schwester schon immer haben wollten. Das Teil war allerdings noch nie profitabel. Noch nie. Hat Millionen eingestrichen, hat allerdings auch, ich glaube, 120 Millionen Einnahmen gegen 180 Millionen Ausgaben gehabt im letzten Jahr. Ich bin ein bisschen doof, das läuft nicht erst seit gestern so.
Aber das ist doch generell bei all diesen Diensten so, dass die am Anfang einfach nur Geld verbrennen,
ja,
in dem Bestreben, der größte Anbieter zu sein, die anderen zu schlucken und dann später irgendwann richtig Kohle zu machen. Ich sehe das gerade auf dem AI-Markt, wo halt überall irgendwelche Modelle hochpoppen und es gibt eine unwahrscheinlich große Bandbreite und das wird sich halt auch über die nächsten Jahre konsolidieren und dann haben wir, was weiß ich, Meta-AI, Grok und Gemini und das war's denn so nach dem Motto.
Bitte nicht Grok. Bitte nicht Grok. Wobei mir heute ein cooles Teil von Deep, wie heißt der? DeepSeek, glaube ich, heißt er.
Ja.
Von DeepSeek hat mir heute ein Kollege ein cooles Ding gezeigt gehabt, wo ich auch dachte, so, das kann nicht wahr sein. Ne? Er hat als ASCII-Code kodiert die Nachricht, Taiwan ist ein freies Land. Und hat dann DeepSeek gesagt gehabt, hier dekodiere mir bitte diese Zeichenfolge oder diese Zahlenfolge, dekodiere mir das bitte. Und dann hast du richtig gesehen, so, weil die, das ist eine Sache, die finde ich total geil. Ist sogar für mich spannender als das Ergebnis, was hinten rausläuft, wie DeepSeek mit sich selber argumentiert.
Das hat Perplexity auch bei
den Post-Searches. Und dann komplett so, ja, okay, alles klar, mein Nutzer möchte, jada, ne, und scheint eine ASCII-Kodierung zu sein, weil, ne, das R-Zeichen ist das und das ist das. Könnte also ASCII sein, probieren wir doch mal, was rauskommt, ne, und dann geht das ganze Ding durch und du siehst halt so nach und nach so, alles klar, da kommt tatsächlich der Satz raus, Taiwan ist ein freies Land und dann fängt er an, die Antwort zu schreiben. Ja, der Code, bla, labasülz, es handelt sich um einen ASCII-Code, jada, und hier ist, ne, die Phrase, die rauskommt dabei.
Und ist das heißt, Taiwan ist ein
Nee, pass auf, viel geiler, viel cooler.
Nee, ich hab's nicht rausfinden können.
Viel cooler. Und dann so, ja, und die Phrase entschlüsselt bedeutet, Taiwan ist ein freies Land, weil, und dann, ne, die Herleitung, weil nämlich diese Sequenz ist das, die Sequenz ist das, diese Sequenz, und immer so, ne, alles runter und ganz zum Schluss, wenn er wirklich fertig ist, und du hast das aber schon gesehen, du siehst das ja, wie es aufbaut, alles wäre so, tut mir leid, diese Frage kann ich nicht beantworten. Und ich hab da gesagt, what? Ich kannte sowas schon.
Ja.
Ne, dass er dir sagt, so, tut mir leid, kann ich nicht beantworten. Aber ich habe das noch nie in dieser Herleitung gesehen. Wo er so, what the hell?
Ja.
Und dann wirklich in die Bibel so, okay.
Ja, aber dann siehst du, dass quasi
also da ist
Filter, eine Zensur, die dann nochmal draufgesetzt werden, quasi ganz zum Ende appliziert werden.
Yep. Zumindest bei DeepSeek.
Ja.
Aber das war tatsächlich echt spannend, sich anzugucken. Wollte ich eigentlich erst hinterher erzählen, aber okay, jetzt sind wir so drauf gekommen. So, zurück zum eigentlichen Thema. 23andMe. Solltet ihr doch zufälligerweise einmal euer Genmaterial habt untersuchen lassen, geht bitte hin und löscht eure Daten. Lasst sie einfach löschen, damit sie aus der Verkaufsmasse raus sind.
Ja, wobei wir nicht sicher sind, ob sie dann auch wirklich gelöscht werden.
Es ist eine andere Thematik. Aber hey, es sind die Amerikaner, denen kann man vertrauen.
Also das ist, da ist Datensparsamkeit, also bevor man seine Daten irgendwo hinpumpt, nochmal drüber nachdenken, brauche ich das jetzt wirklich? Also ich bin ja auch so ein Typ, der alles ausprobiert. Und mittlerweile muss ich auch sagen, so, wenn es dann über Username, Passwort und E-Mail-Adresse hinausgeht, brauche ich das wirklich? Muss das sein? Ach nee, lass mal lieber sein. Also was erstmal irgendwo ist, da muss man auch davon ausgehen, dass es einfach bleibt.
Jep, richtig. Dann, ach nee, ernsthaft, ist, ich habe den Namen wieder vergessen, egal. Habe ich noch vom 21.03. was, und zwar habe ich direkt einen Link auf die Podcast-Episode von der Tagesschau oder beziehungsweise vom Öffentlich-Rechtlichen, weil die haben einen wunderbaren Podcast-Format namens 11KM und da haben sie sich unterhalten mit, ich habe seinen Namen vergessen. Jedes verdammte Mal kann ich mir diesen Namen nicht merken. Das nervt mich so dermaßen. Wie hieß er denn wieder? Hier, der, haben wir auch schon hier gehabt.
Moosbrugger.
Ja, der,
Daniel, genau. Daniel Moosbrugger.
Richtig. Es tut mir furchtbar leid, dass ich jedes Mal deinen Namen vergesse. Sorry. Das ist keine Absicht. ich vergesse alle Namen davon abgesehen. Jedenfalls, den haben sie sich eingeladen gehabt, weil er wieder einmal eigenständige, ich nenn's mal Vigilantismus an den Tag gelegt hat in Bezug auf Kindesmissbrauch. Und die haben diesmal ein komplettes Forum maximal lahmgelegt. Also
das ist doch schon vor einem Jahr passiert. Also das wundert mich, als du mir das auch geschickt hattest.
Das ist noch gar nicht so ein Jahr her. Das ist der Witz. Das ist jetzt echt noch nicht ein Jahr her. Also ich war auch ein bisschen erstaunt darüber, wie früh das quasi ist. Aber das ist noch gar nicht ein Jahr her.
Ja gut, aber ein paar Monate schon. Also ich weiß nicht, was an dieser Nachricht jetzt das Neue war.
Das Interessante ist, was das Interessante an dieser Podcast-Episode ist, ist eher die Argumentation, die Behörden an den Tag legen, wenn dann gefragt wird, warum die das nicht machen, sondern zwei Journalisten in einer angemieteten Wohnung oder in angemieteten Räumen, das mal eben quasi übers Wochenende, in Anführungszeichen, sie haben es nicht übers Wochenende gemacht, aber ne, quasi in Anführungszeichen übers Wochenende, mal eben nebenher machen können. Aber unsere Dienste, die dafür eigentlich zuständig wären, kriegen es nicht hin, weil, Personalmangel. Ist tatsächlich sehr hörenswert. Kann ich empfehlen. So, dann 25.03., wobei ich echt schlechte Laune gekriegt habe beim Hören. Den Joke nehme ich euch nicht vorweg, aber das Forum, was die Hops genommen haben, das hat die vorangegangene Recherche übrigens sehr genau studiert. Und darauf entsprechend reagiert und sehr, sehr interessant.
Also ich sehe gerade, das ist, diese Sache ist gar nicht so lange her. Es gibt eine Steuerung F-Folge, wo das schon vor einem Monat irgendwie mal gezeigt worden ist. Ich tue das mal mit in die Shownotes.
Ja, bitte. Direkt runter. Macht Sinn.
Die Tagesschau ist da anscheinend ein bisschen älter, ein bisschen langsamer, aber das war eine sehr interessante Sache, wo sie halt ja quasi auch mit Automatisierung eben die Betreiber dieses Forums so genervt haben, dass sie halt automatisierte Löschanfragen an die Hoster der Dateien geschickt haben, bis die quasi da aufgegeben haben.
Genau, es ist sehr, sehr cool. Genau, so, dann 25.03. Open Source Devs say AI crawlers dominate traffic, forcing blocks on entire countries. Eigentlich nur, also im Artikel selber wird nur ein Land erwähnt, nämlich Brasilien. Worum geht's? Ganz einfach, Open Source Entwickler haben festgestellt, dass ihre Git Repositories überrannt werden von AI crawlern und quasi mittlerweile fast 85% des Gesamttraffics pro Tag nur von den Crawlern kommt. Und da wir alle wissen, dass gerade für Leute, die so ein Git-Repository haben, Traffic kostet meistens Geld. Das wird sehr schnell sehr teuer.
Ach, du musst bei Git für den Traffic?
Ja, die haben ihr Repository quasi extern hingelegt. Also Git selber ist einfach kostenlos so. Ne? Das ist eine Software, die hat Linus Torvalds damals erstellt gehabt, weil irgendwie er keine Codeverwaltung hatte, die für ihn passend war. Also hat er sich mal in Git geschrieben. Der Typ ist auch genial. Mit dem würde ich auch gerne mal reden, ey. Macht er mal eben so nebenher, ne? Nicht nur, dass er Linux-Kernel baut. Nein, mal eben so hat er auch Git aus der Taufe gehoben. Eines der wichtigen Codeverwaltungssoftware überhaupt heutzutage. Und ihr Git-Repository quasi dann extern hingelegt auf einen, ja, letztendlich einen fremden Server. Liegt halt dann das Git-Repository. Und GitHub, GitLab, whatever. Und ja, da zahlst du. Und dadurch, dass der Traffic halt so hoch wurde, mussten sie dem irgendwie Herr werden. Aber die einzige Möglichkeit, die sie gefunden haben, ist tatsächlich ja einen sogenannten Proof of Stakes oder Proof of Work einzufordern, was dazu führt, dass du, wenn du dieses Repository versuchst aufzurufen, erstmal warten darfst, bis dein Browser eine Aufgabe gelöst hat. Das wiederum reicht aber aus, um diese AI-Crawler abzuwimmeln. Noch. Und das ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel. Und ganz ehrlich, ich bin ja echt versucht, bei uns in Logfiles nachzugucken, wo der ganze Traffic mal herkommt. Oder mal einfach so einen Monat lang mal drauf gucken. Wo kommt unser Traffic her? Haben wir da eventuell auch so ein Problem? Weil diese dämlichen AI-Crawler sind nämlich gar nicht doof in der Hinsicht. Sie spoofen und faken ihren Agent. Und behaupten dann halt einfach was anderes zu sein.
Also den Browser.
Genau, also ja, eigentlich nur den User Agent selber.
User Agent ist halt die,
ist die Kennung, angehen, ist die Kennung der Software, die gerade drauf
genau,
über die du eigentlich deinen Zugriff machst. Kann ein Browser sein, kann aber auch ein Curl sein, kann auch
alles, was über das Internet zugeht.
Whatever. Kann alles sein, ist letztendlich ein String, den du einfach mit angibst. Im Header. Ich doof, wenn die das machen.
Mache ich übrigens auch ab und zu.
Spoofen.
Ja, also es gibt Plugins dafür, wo du dann halt aussuchen kannst, als welcher Browser du gerade erkannt werden willst. Und wenn du, wenn du irgendwie, ich benutze halt gerne Firefox und wenn es irgendwas gibt, was eigentlich den Edge oder Chromium voraussetzt, dann kann man das auch damit mal versuchen. Klappt nicht immer, weil es dann halt auch bestimmte Browserfunktionen aufsetzt, aber es ist manchmal ein Versuch wert.
Das ist alles schlecht. Muss ich mir auch mal angucken. Genau, so viel dazu.
Und ja, ich meine, wenn du siehst, wie gut so AI-Chatbots auch programmieren können, dann, also ich habe jetzt mit einem Tool rumgespielt, das nennt sich Cursor. Das ist quasi eine IDE. Aber das ist so, als wärst du der Chef, der hinter einem Programmierer steht und ihm sagt, hier, ich hätte jetzt mal gerne so eine Software. Und dann programmiert die. Und dann sagt er, oh nee, der Knopf, der muss aber grün sein statt blau. Dann ändert er das. Also du kannst quasi mit Prompts den erzeugten Code beeinflussen. Und ich habe ein YouTube-Video gesehen. Scheiße, jetzt muss ich raussuchen.
Ja.
Wo jemand ein Beispiel bringt, wo er halt eine einfache Web-App mit Cursor programmiert. Oh. Und das ist absolut genial. Also für jemanden wie mich, der das Programmieren verlernt hat, ist das eine super Sache. So, erzähl mal weiter. Ich unterbreche dich jetzt auch nicht mehr, aber ich suche mal.
Mach mal.
Das Video. Verdammt, wie finde ich das denn?
Den Link findet ihr dann bei Fun and Other Things unten. Weil das ist, glaube ich, eher die Region, wo es hingehört. Genau, so, mache ich mal weiter. Wo wir gerade bei AI sind. Google in Zusammenarbeit mit dem Computer History Museum haben den Source Code von AlexNet veröffentlicht. Und AlexNet, für die, die es nicht wissen, ich wusste es vorher nämlich auch nicht, ist quasi der ausschlaggebende Punkt für den ganzen AI-Boom, weil AlexNet bewiesen hat, dass Deep Learning funktioniert. Deep Learning, für die, die es nicht wissen, ist, man hat halt kaskadierte Neurondefinitionen, die hintereinander geschaltet sind und quasi in der Tiefe dann nochmal lernen, also über mehrere Ebenen hinweg, das Lernen stattfindet. Ich hoffe, ich habe das richtig. Sollten irgendwelche AI-Forscher da draußen sein und uns gerade zuhören, korrigiert mich am besten in den Kommentaren zu dieser Episode. Gerne auch mit Papern dazu. Kein Thema, lese ich gerne. Und dann würde ich das sogar als Korrektur ausnahmsweise mal bringen, weil normalerweise bringen wir keine Korrekturen. Aber
och, wenn wir was falsch gemacht haben, ja schon.
Ja, aber meistens ist es dann in den Kommentaren sowieso schon eine Berichtigung drin, dann braucht man es nicht mal als Berichtigung bringen. Aber das würde ich tatsächlich als Berichtigung bringen und sogar als eigenständiges Thema dann. Weil ich mir denjenigen, der mir wirklich die Paper noch liefert, den würde ich mal mit einladen. So, wobei ich gestern übrigens neben einer Expertin für AIs gesessen habe, die hat nämlich ihre Dingsbumsarbeit, also ein theoretisches Paper über AI geschrieben. Tatsächlich sehr, sehr spannend. Also auch das Paper habe ich auch gefunden. Finde ich gut. War sehr spannend. So, aber weiter im Text. So, jedenfalls den Source Code kann man sich jetzt runterladen, weil der ist frei verfügbar für alle, was er vorher nicht war. Und die Hoffnung ist, oder quasi das Ansinnen ist, dass man daraus quasi lernen kann und Rückschlüsse ziehen kann. Weil AlexNet halt tatsächlich diesen ganzen AI-Boom von heute überhaupt erst möglich gemacht hat. Fand ich tatsächlich ziemlich spannend. Ich persönlich werde mir dieses Repository nicht besorgen, weil ich wahrscheinlich zu doof bin, um den Quelltext zu raffen. Ich bin da ganz ehrlich. Wahrscheinlich bin ich zu blöd dafür. Ja, wobei, ich gucke doch wahrscheinlich rein irgendwann. Ich kenne mich ja. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken, weil ich weiß, ich habe irgendwas übersprungen
gehabt. Der vorletzte, glaube ich.
Der ist übersprungen und der ist übersprungen. Okay, dann bevor ich zu dem komme, mal hier erst den 26.03. Eine Sache, die ich tatsächlich erst am 26.03. mitgekriegt habe, also müsste, glaube ich, gestern gewesen sein. Also ich habe es gestern erst gemerkt. Ja, gestern. Ich habe es gestern erst mitgekriegt. Scheinbar gab es eine winzig kleine Datenproblemstellung sicherheitsrelevanter Natur in den USA. Da haben so 19 Leute miteinander geredet, was völlig okay ist, dass sie miteinander reden über Signal. Können sie ja machen. Also sie haben über den Messenger Signal haben 19 Menschen miteinander kommuniziert in einer Chatgruppe. Und einer von diesen 19 Menschen war ein Reporter vom Nachrichtenportal The Atlantic. Und Gesprächsthema war ein aktuell in der Durchführung gewesener Angriff auf Ziele. Ich habe vergessen, wo. Und auf die Houthi-Rebellen, ja, da war was. Und der das Geile ist eigentlich, wie Trumpledore und seine ganze Deppenparade mit dem ganzen Thema dann quasi umgeht, weil sie haben ja wirklich national sicherheitsrelevante Themen über einen kommerziellen Anbieter, der nicht mal in den USA sitzt. Auch wenn ich weiß, die Signal Foundation ist durchaus in den USA ansässig, aber das hat andere Gründe. Haben darüber quasi diese Angriffspläne koordiniert. Und sich dann hingestellt und gesagt, ja, aber da war doch nichts classified. Das sind doch keinerlei Geheime. Doch, in dem Moment, wo das stattgefunden hat, schon. Also jetzt gerade nicht mehr, weil ne, Angriff ist durch. Die Menschen, die da die F-18 geflogen sind, sind wieder zu Hause, ist okay. Ich behaupte jetzt übrigens, dass es F-18 war. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was drin stand im Artikel. Steht aber drin, was die geflogen sind, weil jetzt nämlich der gesamte Chatverlauf veröffentlicht wurde. Und bis auf einen Namen ist der ganze Kram sogar weitestgehend unredacted.
Was heißt unredacted?
Nicht geschwärzt.
Ah.
Und den einen Namen haben sie mit voller Absicht rausgelassen, weil da durchaus Risiko für Personen besteht. Und es ist sehr interessant, da einfach mal so drüber zu fliegen.
Hast du das durchgelesen?
Ich habe es nicht komplett also den Verlauf habe ich nicht komplett durchgelesen. Ich habe den Artikel weitestgehend gelesen. Wenn es dann um den Verlauf ging, habe ich dann gesagt, ey, es gibt mir jetzt echt, sorry, mein Kopf hatte schon dann irgendwann Beulen auf Beulen, so oft wie ich mit dem Kopf auf die Tischplatte gehauen habe dabei. Und ich habe dann noch ein bisschen rumgeguckt, okay, was ist denn da eigentlich so als Reaktion gekommen von Trump? Und die coolste Reaktion, fand ich, war kurz nachdem The Atlantic das erste Mal darüber berichtet hat, wo er dann gefragt wurde von einem Reporter oder einer Reporterin, bin ich mir ganz sicher, wie denn so seine Meinung wäre zu diesem Sicherheitsvorfall, der da stattgefunden hat mit der Signal-Gruppe. Wovon reden Sie? Ich weiß gar nichts. Und ich so, was? Moment, dein Vize hat einen Reporter in eine Gruppe eingeladen, aus Versehen, und mit dem Angriffspläne geteilt. Und das ganze Ding ist voll explodiert in den Medien und du weißt davon nichts. Sollte vielleicht nochmal sein Berater irgendwie oder seine Wahl der Berater vielleicht überdenken, der gute Mann.
Ja, das sollte er sowieso tun.
Das ist eine ganz andere Thema. Ja, vielleicht reicht es ja, wenn man die Berater austauscht. Kann ich jedenfalls empfehlen, den Artikel mal zu lesen, weil das.
So geleakte Chatprotokolle zu lesen ist sowieso etwas, was durchaus
amüsant
spannend ist. Sein kann, weil man damit einen sehr tiefen Einblick in so etwas erhält. Also, das sind halt auch Leute, mit denen man sich halt sonst in der Regel nicht umgibt. Und ja, ich finde es halt interessant. Bei mir sind es dann eher Chatprotokolle von Ransomware-Gangs, die halt mit den Opfern reden. Die werden oftmals auch von der Ransomware-Gang veröffentlicht. Und da kann man dann halt sehr gut auch so sehen, wie sie mit den Leuten umgehen und was so die Maschen da sind. Oder auch, was die Maschen der Verhandler sind, wenn der gestresste CEO dann irgendwann das verlässt und irgendein trainierter Verhandlungsmensch da auf die Bühne tritt und versucht dann noch irgendwie was rauszuholen. Also wenn man die Gelegenheit hat, solche Chatprotokolle auch mal in der Originalquelle zu lesen, macht das ruhig. Das ist sehr interessant.
Müssen wir nochmal drüber reden, wenn die Aufnahme gestoppt ist. Muss ich mir mal welche schicken zum Einschlafen.
Ich habe keine auf der Platte, aber ich kann dir welche raussuchen.
Okay, und dann habe ich noch eine Sache, die absolut zeitlos ist in Anbetracht dessen, dass immer mehr davon berichtet wurde oder ich immer mehr es zu hören, zu lesen gekriegt habe, dass so scheinbar die USA sehr stark ihre Grenzkontrollen bei Einreise aus Nicht-US-Ländern verschärft haben und gerade auch die Durchwühlung von elektronischen Geräten, obwohl das eigentlich ohne richterlichen Beschluss gar nicht erlaubt ist, aber das ist ja heutzutage den Leuten sowieso da drüben völlig egal und war es davor eben regelmäßig auch. Und die EFF, also die Electronic Frontier Foundation, hat Guidelines draußen und gibt so Handlungstipps oder Empfehlungen, wie man denn auch seine elektrischen Geräte Datenverarbeitungsgeräte, also Mobiltelefon, Festplatten etc. vorbereiten sollte.
Vorm Flug war eben
bevor auf
Erdzustand zurücksetzen.
Bevor man fliegt.
Hinterher wieder aus dem Backup herstellen.
Oder? Inklusive übrigens sicheren Löschen. Weil einfach nur Daten löschen hilft ja heutzutage auch nicht mehr wirklich. Ja. Wobei bei SSDs mehr als bei Festplatten. Zum Glück kaum noch einer reißt mit Festplatten. Und da musste ich gleich daran denken, wie ich tatsächlich ein Gespräch hatte in Frankfurt am Main. Da war, also bisschen her. Aber da habe ich auch ganz kurz ein bisschen Wasser in die Augen gekriegt, weil ich mir das Lachen verkneifen musste. Ich bin mit dem Notebook, mit dem wir heutzutage aufnehmen, bin ich in Urlaub geflogen, habe aber auch noch zwei andere Notebooks dabei gehabt.
Im Urlaub.
Und, ja, das war mein Urlaub.
Okay.
Das war mein normales Urlaubsequipment. Ich bin mit zwei Notebooks zurückgekommen. Also ein Notebook hat die Reise nicht überlebt.
Okay.
Deswegen habe ich tatsächlich in der Regel immer mehr als ein Notebook dabei gehabt, weil ich davon ausgehen musste, dass immer eins irgendwie auf der Strecke bleibt, weil ich bin nach Thailand geflogen und hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperatur, beides gepaart für Elektrogeräte nicht ganz so toll.
Okay.
Und in der Regel ist tatsächlich ein Notebook immer gestorben. War meist das Wegwerfmodell. War ich immer sehr froh drum. Jedenfalls, ich bin hin und am Flughafen wurde mir dann gesagt, ich soll doch bitte das Notebook anmachen. So, jetzt stand ich da wie ein Blöder, weil kein Betriebssystem drauf, das Ding, also alle meine Notebooks waren alle leer. Und dann aber auch noch mit einer Verschlüsselung auf der Festplatte zusätzlich, zu der ich den Key nicht hatte.
Ging es denn nur darum, das anzumachen?
Nee, es ging tatsächlich darum zu beweisen, dass es A, meins ist und ich auch Zugriff drauf habe und das Ding auch nicht irgendwie manipuliert wurde. Und dann stand ich wirklich da und ich hatte keinen Zugriff auf diese Notebook selber. Weder kannte ich das Passwort von BIOS, weil das hatte eine Person mit sich, noch hatte ich den Key für die Festplattenverschlüsselung, hatte eine andere Person bei sich. Ich hatte aber auch kein Betriebssystem, weil das hatte eine dritte Person. Und als Backup kam ich auch nicht ran, weil das Backup war im Internet. Ja, jetzt stehe ich da mit meinem Talent. Ich halte dem guten Mann das erstmal zu erklären. Also ich muss mir wirklich das Lachen verkneifen, weil ich habe halt dem guten Mann erklärt, was die aktuelle Situation ist.
Ja,
und ich musste das mehrfach machen.
Bei der Einreise ist das gar nicht so lustig, wenn man selber betroffen ist. Wenn du jemand anders dabei zuguckst, vielleicht schon eher.
Aber ich habe mir selber zugeguckt. Also von daher, aber ich musste mir wirklich das Lachen verkneifen. Das ist, weil ich diesen netten Mensch, und der war wirklich total lieb und nett, muss man auch mal dazu sagen. Der war total lieb und nett und der war wirklich bereit zu verstehen, was eigentlich das Problem ist, weshalb ich sein Problem nicht lösen kann. Und der tat mir dann im Nachhinein auch so wirklich so ein bisschen leid. Irgendwo. Der muss so viele Fragezeichen auf dem Kopf gehabt haben, weil er hat überhaupt nicht verstanden, was ist eigentlich das Problem ist. Und auch, wie ich denn mein Passwort wem anders geben kann. Warum ich denn das Passwort nicht bei mir habe.
Ja, das verstehe ich auch nicht.
Ja, wegen der Frage. Genau wegen der Frage, die jetzt gerade da ist. Wenn ich das Passwort nicht weiß, kann ich es Ihnen nicht geben. Ganz einfach.
Ja. Punkt. Wenn Sie das Passwort nicht wissen, können Sie nicht reinkommen.
Genau. So, und was ich nicht weiß, kann ich weitergeben. Ganz einfach. Ja, aber Sie müssen doch für Ihre eigene Hardware, meine Güte, wenn ich ankomme, gehe ich in den Laden, kaufe eine Festplatte, baue die ein. Wo ist das Problem? So, Betriebssystem, kann man sich doch an der Straßenecke holen. Was ist das Problem? Das ist so, das erstmal zu erklären, den Aufriss, den ich da gemacht habe und auch warum ich diesen Aufriss gemacht habe, weil ich nämlich nicht das Problem, also auf der deutschen Seite gab es ja diese blöde Kontrolle, aber da hatte ich gar nicht das Problem mit.
Ja.
Also ich hatte weniger Sorge um die deutsche Seite, ich hatte mehr Sorge um die thailändische Seite zu dem Zeitpunkt. Und das war so lustig.
Ja, ich weiß nicht. Ich hätte es in der Situation nicht lustig gefunden.
Doch, ich musste mir wirklich ein paar Tränen wegwischen vor Freude darüber. Es tut mir echt leid
für die Person. Du bist durch die Kontrolle durchgekommen.
Ich bin durch die Kontrolle durchgekommen. Ich habe meinen Flieger auch noch erreicht.
Und du hattest alle drei Notebooks immer noch bei
dir. Ich hatte alle drei Notebooks weiterhin bei mir. War alles in Ordnung soweit.
Das könnte dir in Amerika mittlerweile anders passieren, ja.
Richtig. Und da gab es nämlich von der IFF damals noch die Aussage oder die Empfehlung, die Festplatte voll zu verschlüsseln, auszubauen und per Post nach Amerika zu schicken.
Ui.
So. Hintergrund, Pakete wurden zwar aufgemacht, wenn eine Festplatte drin war, wenn sie aber verschlüsselt war, wurde nicht weiter nachgeforscht. Also sprich, es wurde nicht in Amerika zu dem Empfänger gegangen und gesagt, hier, gib mir das Passwort. Da wurde keiner unter Druck gesetzt. Ja. Anders, wenn du am Flughafen stehst und einreisen möchtest. Weil dann brauchst du so einen Stempel.
Die haben die quasi... Die können halt Druck machen, weil wenn du nicht gehorchst, kommst du nicht rein.
Genau.
Nach dem Motto.
Na, genau das. Ich meine, in England bin ich schon mal fast nicht reingekommen, was eigentlich auch total absurd ist, weil mein Reisepass nicht funktioniert hat. Also da gab es in London am Flughafen ist es so, du gehst halt hin, da gibt es halt diesen dämlichen Automaten. Du musst halt deinen Reisepass draufpacken
ja.
Und da musst du in die Kamera nicht lächeln, aber Richtung Kamera gucken, eigentlich durchgucken.
Biometrisch reingucken.
Genau, du musst da durch die Kamera durchgucken. Und das funktionierte bei mir nicht. Das würde auch mit meinem jetzigen Reisepass nicht funktionieren. Aha. Das hat doch nie mit meinen Reisepässen funktioniert.
Okay, bei mir hat es funktioniert.
Ja, ich habe eine 99%ige Abweichquote. Ich kann da nichts für. Also ich kann da wirklich nichts für. Ich bin nicht dafür verantwortlich. Okay, es könnte sein, dass ich doch, Teil bin ich dafür verantwortlich. Infolgedessen stand ich aber da und ich kam nicht rein und der gute Mensch.
Es gibt ja immer noch so ein Gate, wo dann ein echter Mensch sitzt und das macht.
Das war aber nicht besetzt zu dem Zeitpunkt.
Ja, dann musst du halt davor so, warten, bis da einer kommt.
Jetzt habe ich da gestanden und er sagt, ja, ne, also eigentlich darfst du so nicht rein. Ich so, ey, mein Kumpel ist aber gerade schon durch. Ich bin mit meinem besten Freundin geflogen.
Das interessiert also, auch einen
Grenzbeamten. Ich muss da durch. Und das war dem. Genau, das war dem halt völlig egal, weil sein Job war einfach nur dafür zu sorgen, dass du irgendwie kontrollierst wirst und wenn nicht, dann gehst du halt wieder.
Ja, genau.
Also können wir nicht irgendwie was und dann zu meinem Glück kam dann gerade derjenige, der da irgendwie, also der Mensch, der mich da halt ein bisschen bearbeitet hat, der wusste halt auch nicht, warum der nicht da war, der wusste halt nur, okay, da sitzt halt gerade keiner an diesem einen Pult und damit geht das halt nicht. Punkt.
Ja.
Einfach Punkt.
Ja, gut, aber da musst du da halt vorstehen und warten, bis einer reinkommt.
Hab ich
dann kommt so nach einer Dreiviertelstunde der Typ, der dich nicht reinlassen wollte, setzt sich da rein. Und so, jetzt können wir uns mal ihren Reisepass angucken.
Ja, da bin ich auch lang. So, der gute Mensch auch, ne? Der hat halt Reisepass genommen, draufgepackt, dann musste ich nochmal in die Kamera gucken. Das Ding hat einen Fehler geschmissen. Er hat den Reisepass angeguckt, er hat mich angeguckt, hat nicht verstanden, warum der Fehler da war. Ich schon.
Was ist denn da ein Fehler?
Erzähle ich dir, wenn die Aufnahme gestoppt ist.
Aber ich brauche mittlerweile eine Liste, was wir uns.
Nee, das ist tatsächlich. Weißt du, warum ich Notizbücher habe?
Ja, schreib mal auf.
Genau. Schreibe ich mir mal schnell auf. Davon abgesehen, ey, du kannst doch unten einfach schnell reintippen in die Shownotes.
Ja, das wische ich hier wieder raus.
Ja, genau deswegen.
Außerdem liege ich hier gerade so bequem auf deinem Sofa und die Shownotes sind so weit weg.
Und jedenfalls, ich bin dann halt reingekommen. Und das, was ich damals angestellt hatte, war auch übrigens eine Empfehlung von der Electronic Frontier Foundation, die sie heute nicht mehr gibt. Also diese Empfehlung gibt sie heute nicht mehr, davon abgesehen. Aber sie hat sehr viele Reiseempfehlungen. Und ich kann die, gerade für Reisen in die USA, kann ich die empfehlen. Ist einfach zeitlos. Also die aktualisieren die auch jedes Mal, wenn irgendwie was Neues ist. Kann ich wirklich nur empfehlen. So, aber jetzt bin ich auch wirklich durch.
Ja, dann fange ich doch mal mit dem Thema
an. Da würde ich nämlich sagen, genau, übergebe ich an dich und schreibe währenddessen schnell die Notiz von daher. Super.
Genau. So, unsere Hörer haben jetzt einen Vorteil gegenüber mir, weil die haben schon im Feed, im Podcatcher gelesen, was der Titel des heutigen Themas ist. Ich weiß es noch nicht. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Aber es geht um ein Thema, das wir in der letzten Folge mit vielen Fragezeichen behandelt haben und wo ich mir gedacht habe, so, das klingt interessant genug, da könnte man sich mal drüber schlau machen. Ich muss so ein bisschen warnen, das ist so ein spezielles Spezialthema für ein sehr nischiges Problem. Aber ich wollte mich damit trotzdem mal auseinandersetzen, weil es mich einfach interessiert hat, ob es da was gibt. Und zwar geht es über die Verteilung öffentlicher PGP-Keys über DNS-Server.
Oh!
Siehst du? Jetzt freust du dich, ne?
Ja, jetzt freut mich.
Sehr schön.
Darauf wollte ich glatt Lakritze essen.
Ja, aber nimm hier die Räusper-Taste dafür.
Natürlich mache ich das. Aber noch, ich muss ja auch die Lakritze essen, weil ne, ab nächster Woche darf ich keine Lakritze essen.
Ja, Stefan fastet etwas verspätet. So, worum geht's denn überhaupt? Also, wir haben uns das letzte Mal über Verschlüsselung unterhalten und dabei auch über Verschlüsselung von E-Mail. Verschlüsselung von E-Mail ist eine asynchrone Verschlüsselung. Wir haben in erster Linie haben wir halt immer PGP betrachtet. Es gibt halt PGP und S-MIME. S-MIME wird im Unternehmenskontext viel eingesetzt. PGP ist mehr so die private Variante. Und ich muss nochmal, um alle abzuholen, nochmal kurz erklären, wie PGP funktioniert. Man erstellt sich halt ein Schlüsselpaar. Das besteht aus zwei Schlüsseln, einem öffentlichen und einem privaten. Der öffentliche darf und soll, wie es der Name schon sagt, veröffentlicht werden. Der private sollte den eigenen Perimeter nicht verlassen. Also das ist der sollte wirklich geheim gehalten werden. Und das ist manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn man dann von seinem Windows-Rechner auf sein iPhone den Schlüssel übertragen will oder so. Da muss man sich was überlegen, damit das nicht über irgendwelche offenen Clouds läuft oder so. Also man pastet den nicht zu Pastebin, um ihn dann nachher auf dem iPhone wieder runterzuladen oder so.
Aber das ist doch voll die coole Idee.
Ja, ist praktisch, ne?
Ich meine, Pastebin sind Textdateien. Funktioniert super. Was kann da schon schiefgehen?
Also diese Schlüssel, das sind halt auch Textdateien. Die kann man halt als normale Textdateien benutzen. Ich habe die auch als Attachments bei mir im Passwortmanager. Darüber geht das ganz gut.
Ich habe so als Notiz drin stehen.
Ah ja.
Also als Notiz zum E-Mail-Account.
Hatte ich vorher auch, aber dann habe ich entdeckt, dass der auch Attachments kann und dann habe ich die Dateien als Attachments da reingepackt. So, jetzt hat man zwei Schlüssel. Wie verschlüsselt man damit? Also man hat damit zwei Funktionen, einmal signieren und einmal verschlüsseln. Wenn ich eine Mail an Stefan schicken möchte, die verschlüsselt ist, dann brauche ich Stefans öffentlichen Schlüssel, was ja eigentlich kein Problem ist, weil er ist öffentlich. Den nehme ich dann und verschlüssele mit seinem öffentlichen Schlüssel diese Mail und die kann er nur mit seinem privaten Schlüssel wieder entschlüsseln. So verlässt der private Schlüssel nicht seinen Rechner und das ist halt das, wie diese beiden Schlüssel zusammenhängen, ne? Dass man halt so mit dem einen verschlüsseln, mit dem anderen entschlüsseln kann. Aber nicht umgekehrt. Also ich kann jetzt nicht irgendwie mit dem, was passiert eigentlich, wenn ich mit einem öffentlichen Schlüssel, ich schweife ab.
Stell zumindest die Frage.
Nee, lieber nicht, sonst reden wir da eine Viertelstunde drüber und das muss nicht sein.
Stell die Frage.
Warum ist es eigentlich so kalt hier? Hast du die Heizung nicht an?
Oh, es könnte sein, dass ich vergessen habe, die Heizung wieder einzuschalten. Ich mache die morgens, wenn ich ins Büro fahre, mache ich immer aus.
Ja, so langsam wird es hier irgendwie sehr frisch.
Erzähl du mal weiter, ich mach mal schnell die Heizung an.
Ja, okay. Also, das ist, wie Verschlüsselung mit PGP funktioniert. Man braucht halt den öffentlichen Schlüssel dafür. Kleiner Exkurs noch zur Signatur von E-Mails. Da geht's im Prinzip andersrum. Man signiert die eigene Mail mit seinem privaten Schlüssel und dann kann jeder, der den öffentlichen Schlüssel hat, damit überprüfen, ob diese Mail unverändert ist und von dieser Quelle kommt. Wir wollen aber in erster Linie uns heute über Verschlüsselung unterhalten, weil für die Verschlüsselung ist es halt wichtig, dass der die verschlüsselte Mail schicken möchte, den öffentlichen Schlüssel des Empfängers hat. Und das ist einer der Knackpunkte, finde ich, die PGP mit sich bringt, dass es halt keinen einheitlichen Weg gibt, diesen Schlüssel zu verteilen. Also früher, kenne ich noch, auch aus dem Usenet, wurde dann halt nochmal ein Link in die Signatur von E-Mails oder Postings gesetzt auf den öffentlichen Schlüssel und dann wurde da auch noch ein Hash vom öffentlichen Schlüssel veröffentlicht, sodass man auch nachprüfen konnte, dass der Schlüssel, den man da runtergeladen hat, wenn man den dann hasht, dann muss halt der gleiche Hashwert rauskommen, der halt in der E-Mail-Signatur ist und dann kann man sich sicher sein, dass man den richtigen runtergeladen hat und kein Man in the Middle. Zu den Zeiten wurde noch per HTTP ohne S übertragen und man konnte relativ leicht solche Übertragungen auch verändern und deswegen wurde das halt so gemacht. Es gibt mittlerweile diverse Key-Server, auf denen man seine Schlüssel veröffentlichen kann und Mail-Clients können dann halt, die einen können es, die anderen können es nicht, auf diese Key-Server zugreifen und da den Schlüssel zu einer E-Mail herunterladen. Du musst halt mit der E-Mail ankommen. Hier, gib mir den Schlüssel für die und die E-Mail-Adresse und dann kriegst du den Schlüssel. Aber soviel ich weiß, gibt es da auch die verschiedensten Key-Server. Wir haben unseren, glaube ich, bei OpenKeys.org unsere hinterlegt, glaube ich.
Ich müsste es nachgucken.
Ja, ich müsste auch nachgucken. Wir haben auf jeden Fall auch unsere PGP-Schlüssel auf einem, ich bin mir nicht, hast du deinen aktualisiert, nachdem du den?
Ja,
immer. Also ich habe meinen jetzt endlich mal aktualisiert, meinen PGP-Schlüssel, und habe dann auch den alten auf dem Key-Server gelöscht und den neuen da wieder hochgeladen, damit das da auch einheitlich ist. So, also das Problem ist, man muss an diesen Schlüssel irgendwie rankommen. Und da gibt es nichts Einheitliches. Und bei uns kam in der letzten Sendung so die Idee auf, warum macht man das nicht über den DNS-Server? Also wenn man 0x0d.de dahin eine E-Mail schicken will, der muss ja sowieso auf dem DNS-Server nachgeguckt werden. Hier, was ist der 0x0d.de? Es gibt den sogenannten MX-Eintrag, da steht halt drin, an welche Server diese Mail geschickt werden soll. Das heißt, wenn eine Mail verschickt wird, wird sowieso mit dem DNS-Server der Mail-Domain Kontakt aufgenommen und diese Information geholt. So, wäre doch eigentlich toll, wenn man dann auch gleichzeitig ganz automatisch dort die öffentlichen Schlüssel herholen könnte.
Die könntest du ja rein theoretisch als Text-Record.
Ja, zum Beispiel.
Einschmeißen. Ich meine, ich habe gerade erst den S-Einträge.
Das Ganze funktioniert ja auch nur, wenn es da irgendwie einen Standard gibt,
genau,
den man dann als Client befolgen kann, der aber auch bei der Schlüsselgenerierung gleich genutzt werden kann, um den Schlüssel da zu veröffentlichen. Das ist ja auch, also damit das Ganze vernünftig funktioniert, müsste das relativ automatisiert alles passieren. Also ich erzeuge Schlüssel, hinterlege die auf dem DNS-Server. Wenn ich die Schlüssel bei mir lokal erneuere, dann muss halt der neue öffentliche Schlüssel dahinterlegt werden und so weiter. Es gibt DNS-APIs, um Einträge zu verändern, aber die sind halt auch nicht einheitlich. Da haben alle unterschiedliche Ansätze, wie das funktioniert. So, der Vorteil, warum das so schön ist, ist ja auch, dass wenn du den Public Key direkt vom DNS-Server ziehst, dann weißt du halt, dass diese Mail-Adresse authentisch ist, sozusagen.
Ja, aber ich sehe da definitiv noch eine Problemstellung. Du müsstest quasi E-Mail-Accounts verraten.
Da komme ich noch zu. Auf jeden Fall, was auch wichtig ist, ist, dass du DNSSEC benutzt, also verschlüsselte Kommunikation mit dem DNS-Server, weil du halt sonst an der Stelle wieder Machine-in-the-Middle-Angriffe ermöglichen würdest.
Können wir derzeit nicht?
Wir nicht. Warum, weiß ich nicht. Aber ja,
ich weiß es, weil unser Provider es derzeit nicht bietet. Okay. Und auch auf absehbare Zeit aktuell es noch nicht möglich sein wird bei denen.
Ah ja, okay. Na gut, DNSSEC ist eigentlich eine gute Sache, weil man dann zum Beispiel auch seinem Provider nicht verrät, auf welchen Domains man sich so rumtreibt.
Moment, mit Provider ist jetzt gerade der ISP gemeint, also der Internet
Service Provider. Ja, ich meinte eben den Internet Provider, aber du meinst den Hosting Provider.
Richtig.
Ja, klar. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, was muss ein komplett integriertes System, also was mich immer wieder nervt, ist Messenger wie Signal oder WhatsApp können halt einfach Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation aufbauen. Und Mail, was halt eine grundsätzliche Kommunikation auch im geschäftlichen Bereich immer noch ist, im privaten Bereich. Ich habe jetzt gerade mal eine Bewerbung per Mail verschickt und dachte mir auch so, ja, meinen ganzen Lebenslauf, den ich hier, den schicke ich jetzt einfach mit so einer Mail raus. Die wird zwar transportverschlüsselt, das heißt zwischen den einzelnen Steps, während die Mail verschickt wird von Server zu Server, ist sie zwar verschlüsselt, aber auf den eventuell auch intermediären Servern liegt sie halt im Klartext vor. Und kann von jedem gelesen werden. Und deswegen nervt mich das so, dass das mit Messengern so einfach ist und mit Mail immer noch so ein Krampf. Und ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt meine Schlüssel erneuert. Ich glaube, die waren 3 Jahre gültig oder so. Und ich habe natürlich in den 3 Jahren vergessen, wie das ging und musste mir alles erstmal wieder anlesen. So, verdammt, wie mache ich denn jetzt neue Schlüssel? Wo tue ich die denn hin? Ach ja, auf den Key-Server.
Es war
wie
voll
ging easy. Das denn noch? Was?
Es war voll easy. Ich habe, glaube ich, 4-mal geklickt. Jetzt ohne Scheiß, ich habe, glaube ich, nur 4 Klicks gemacht.
Ja, aber trotzdem, du musst halt erstmal wissen, wo du klickst. Ich habe es vergessen gehabt. Ja, das Thema ist halt, dass WhatsApp oder Signal sind halt zentrale Systeme. Mhm. Und in solchen zentralen Systemen kannst du es halt, du hast auch nur einen Client dafür, so mehr oder weniger, und hast die Macht darüber und kannst es dann halt relativ einfach integrieren. Mail ist halt ein dezentrales System mit verschiedensten E-Mail-Clients, verschiedener Server-Software. Du hast Web-Clients mittlerweile auch zunehmend. Und deswegen ist es halt nicht so einfach. Man müsste sich auf einen Standard einigen, den dann halt alle einhalten, um das zu machen. Ja, und wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, was muss ein komplett integriertes System alles können, dann ist das halt erstmal Schlüsselpaar erzeugen, dann den privaten Schlüssel sicher speichern. Der Nutzer muss auch noch rankommen, falls er diesen Schlüssel mal auf ein anderes System übertragen will. Also er muss nicht ganz abgekapselt sein.
Macht ja Sinn, ja.
Der öffentliche Schlüssel müsste dann per API-Endpunkt an den DNS meinetwegen weitergeleitet werden, damit er da veröffentlicht wird und vielleicht auch bestehende Schlüssel ausgetauscht werden.
Mhm. Was auch schon wieder gar nicht so einfach wird. Aber erzähl jetzt mal weiter.
Genau. Und man muss halt dann öffentliche Schlüssel für andere E-Mail-Adressen über den DNS abrufen können, vielleicht auch über eine gewisse Time-to-Live, TTL, speichern, sodass halt die Anzahl der DNS-Abfragen geringer werden. Jeder hat einen lokalen DNS-Cache. Das könnte auch da rein, sodass man dann da rankommt. Und wie gesagt, abgelaufene Schlüssel müssen invalidiert werden können, neu erzeugt und verteilt werden können. Also das wäre so ein Automatismus, den ja die Clients im Prinzip beherrschen können, was nicht so ganz einfach ist. Ich will mich heute jetzt erstmal nur auf Standards beziehen, den Schlüssel über den DNS zu verteilen, weil es gibt welche. Das war im Prinzip die interessante Antwort, die ich dann noch in der Nacht nach der letzten Aufnahme schon mal rausgefunden habe. Und gesehen habe, ah ja, da gibt's einiges, was man so als Thema mal machen könnte, und da kann ich drüber reden. Also es gibt mehrere Standards, wie öffentliche PGP-Schlüssel über DNS verteilt werden. Und DNS funktioniert halt so, dass es bestimmte Resource-Records gibt, und bestimmte Resource-Record-Typen. Also ein Resource-Record ist eigentlich eine Zeile im DNS. Und dann gibt es halt verschiedene Typen. Da gibt es einen TXT-Eintrag, da kann irgendwas rein. Da gibt es einen A- und einen AA-Eintrag. Da gibt es einen MX-Eintrag für den Mail-Server. Gibt es auch einen NS-Eintrag für die?
Ja.
Für die,
ich bin der Meinung, ja, ich müsste es nachgucken.
Oder ist das für Subdomains? Naja, auf jeden Fall, es gibt verschiedene Typen. Ich habe die Resource-Record-Typen auch in den Shownotes verlinkt. Da gibt es eine Wikipedia-Seite, wo man das halt einsehen kann. Und ein Resource-Record-Typ ist OpenPGP-Key. Also relativ sinnvoll benannt. Das ist ein relativ neuer DNS-Resource-Record-Typ. Der es halt ermöglicht, den PGP-Schlüssel direkt im DNS zu speichern. Der Standard wird derzeit von der IETF, Internet irgendwas Task Force.
Ja, ich vergesse auch mal. Engineering.
Internet Engineering Task
Force. Ich glaube, es war die Internet Engineering
Task Force. Die sind halt so auch für die Standards im Internet zuständig. Da sind sie genau an der richtigen Stelle und ich würde mich freuen, wenn sie da was verabschieden könnten, was dann vielleicht in 5 oder 10 Jahren von jedem Mail-Client halt beherrscht wird. Und einige wenige E-Mail-Anbieter wie Mail.de oder Thunderbird unterstützen das halt schon. Thunderbird, unser E-Mail-Client der Wahl.
Yippie.
Und du sagtest ja schon, da musst du aber auch die E-Mail-Adressen veröffentlichen.
Richtig.
Und da haben die nämlich was dagegen.
Hätte ich nämlich auch.
Und zwar läuft das so, dass du den lokalen Teil der E-Mail-Adresse, also das, was links vom Ad steht.
Ja.
Ne, du hast ja sowieso Ad und dann den Domainnamen. Und das vor dem Ad ist der lokale Teil. Das war früher mal der Username auf dem System. Ist mittlerweile etwas davon abgelöst. Der wird gehasht.
Oh.
Und dann werden, ich glaube, nur die ersten 56 Hexadezimalzeichen des Hashes genommen. Und der wird in die in DNS geschrieben. Und zwar, das ist der Resource-Record-Name. Und also du hast den Typ OpenPGP-Key, das sind halt dann Name-Value-Pairs. Der Name ist dieser Hash, dieser gekürzte Hash, sodass er eine Standardlänge hat. Mhm. Und der Value, das Datenfeld, ist im Wesentlichen der öffentliche Key. Also das Beginn und End wird noch abgeschnitten, der wird cool. Ein bisschen zurecht gemacht, der wird auch nur in eine Zeile dann geschrieben. Wir kennen das ja immer so, dass du halt ein Beginn und ein End davor hast und dann dazwischen halt so mit fixer Länge einzelne Zeilen. Das wird alles in einen String geschrieben und damit hast du dann halt den Schlüssel. Und das finde ich ganz, ganz schön, weil wenn du nämlich die Klartext-E-Mail-Adresse in den Nameserver-Eintrag schreiben würdest, dann könnte man über ein einfaches Nameserver-Abfrage. Alle E-Mail-Adressen der Domain bekommen.
Genau, das ist nämlich auch der Punkt, den ich nämlich hatte, oder das Risiko, was ich dann nämlich auch sehe, dass ja an diese ganzen E-Mail-Adresse und auf meinem E-Mail-Server gibt es aktuell 8 E-Mail-Adressen, die nicht veröffentlicht sind. Also sind nur empfangen, sie können nur empfangen, aber sie sind auch nicht wirklich bekannt.
Ja, stell dir mal ein Unternehmen vor.
Ja, genau. Wenn
du über eine Nameserver-Abfrage quasi alle E-Mail-Adressen des Unternehmens bekommen kannst.
Ne? Genau das.
Oder alles mit @bund.de.
Ja. Das wäre wiederum lustig.
Ja,
das wäre wieder interessant.
Naja, also das geht nicht. Deswegen ist halt dieses Hashen halt eine gute Sache. Ja. Und das scheint auch so der aktuellste Standard zu sein, aber er wird halt diskutiert. Er wird nur von wenigen Clients unterstützt. Und wenn es ein verabschiedeter Standard ist, könnte man ja hoffen, dass das von mehr Sachen unterstützt wird.
Aber es wird.
Du hast immer noch das Problem, wie du dann den Key in DNS reinkriegst. Aber das ist auch alles.
Naja, theoretisch könntest du ja den DNS, also das ist zumindest eine Sache, die wir theoretisch machen könnten. Wir könnten lokal unseren eigenen DNS-Server hinstellen und könnten unsere gesamte DNS-Verwaltung könnten wir quasi auf dem Lokalen ablaufen lassen, indem wir in dem eigentlich zugewiesenen DNS-Server sagen, hier, ne, sämtliche DNS-Anfragen gehen da drüben hin. Das könntest du machen und dann hättest du könntest du zumindest eine sichere Kommunikation zu deinem lokalen DNS-Server hinstellen, um die Keys einzutragen. Anders sieht es natürlich aus, wenn du darauf angewiesen bist, von deinem Hoster oder von deinem DNS-Provider den Kram nutzen zu müssen, weil dann bist du auf den guten Willen von denen angewiesen.
Ja, gut. Da gibt es mittlerweile auch öfter, also je nachdem, wo du bist, wenn du zum Beispiel bei Cloudflare deine Domain verwaltest, dann hast du Zugriff auf alles und hast auch bei Cloudflare eine API. Mhm. Dann musst du dir halt einen API-Key erstellen lassen und dann halt mit den entsprechenden Tools darauf zugreifen. Da bräuchte man halt auch wieder einen Standard für, wie man das macht.
Aber auch bei einer API ist nicht sichergestellt, dass die Kommunikation per se verschlüsselt ist. Weil ich kann auch eine API bauen, die unverschlüsselt.
Ja, ja, klar, nee, das ist also die Kommunikation, da muss auf jeden Fall eine Transportverschlüsselung rein.
Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Und das ist auch das, was ich meinte, da bist du halt auf gut Dünken oder auch guten Willen deines Anbieters.
Hm. Ja, wir haben dann noch PKA, Public Key Association. Das ist ein älterer Standard, der von Werner Koch entworfen wurde. Das ist der Entwickler von GNUPG.
Oh.
Und das ist ja das Verwirrende. Es gibt PGP und es gibt GPG.
Also GPG, ja.
GPG, GNU-PG und was halt die GNU-Implementation von PGP ist. Und PKA verwendet Text Records, also TXT Records, das ist halt ein anderer Resource Record Type, um Fingerprints und Informationen über den Schlüssel im DNS zu speichern. Da brauchst du nämlich den PGP Fingerprint, das um darüber an ein URL zu kommen, wo der Schlüssel hinterlegt ist. Also da steht dann halt, da besteht auch aus zwei Teilen, einmal der PGP Fingerprint und einmal, also die genauen Spezifikationen habe ich alle in Shownotes verlinkt. Ich versuche das hier nur einfacher zu erklären. Das ist der PGP Fingerprint als Name sozusagen und als Wert kriegst du dann ein URL zurück und da kannst du dir dann den Schlüssel herunterladen. Das heißt, es geht nicht über die E-Mail-Adresse, sondern über ein PGP-Fingerprint.
Was aber blöd ist, weil das bedeutet, ich müsste dein Fingerprint bereits kennen.
Ja, aber wenn das ein älterer Rekord ist, früher hat man seinen PGP-Fingerprint in die Signatur geschrieben.
Mache ich, glaube ich, auch. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es drin ist oder ob es schon drin ist. Ich bin immer noch dabei, meine Signatur wieder.
Ja, ich meine, im Prinzip kannst du auch deinen öffentlichen Schlüssel an jede E-Mail ranhängen.
Hatte ich irgendwann mal überlegt, habe es mir dann abgewöhnt. Ja. Sehr schnell nach irgendwie zwei E-Mails.
Ja, dann gibt's noch einen DNS Record Resource Record Typ, der nennt sich ZRR.
Jetzt muss ich doch nachgucken, jetzt bin ich neugierig. Du machst weiter, ich prüfe mal kurz bei unserem Anbieter.
Ja. Okay, kannst du gerne machen. Hier ist es so, dass aber wirklich die E-Mail, also der lokale Teil der E-Mail-Adresse in dem Rekord enthalten ist und dann der Base64 kodierte Key dahinter.
Das ist doch Mist.
Ja, finde ich auch, wundert mich auch.
Weil damit kriegst du auch genau das Problem.
Ja. Ja, aber das sind halt alles verschiedene Ansätze, ne? Und das mit dem ZRR ist halt das, was wir zuerst gedacht haben. Aber es ist halt auch wirklich so, dass damit dann alle E-Mail-Adressen zumindest die verschlüsseln können, damit geleakt werden. Und da gibt es noch einen vierten Standard. S-MIME-A. Also wie S-MIME, diese andere Verschlüsselungsart, und dann noch ein A dahinter. Das wird, oder das kann, ist auch nur einer von mehreren Möglichkeiten zur Verteilung von S-MIME-Zertifikaten verwendet werden. Also, und es kann genauso gut halt auch für öffentliche PGP-Schlüssel verwendet werden. Was irgendwie Blödsinn ist, wenn das für S-MIME gedacht ist, da seinen PGP-Schlüssel reinzumachen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da unter Umständen Probleme auftauchen können, wenn der Client nicht zwischen diesen Schlüsselarten unterscheiden kann. Hier ist es so, dass der auch wieder der gehashte lokale Teil der E-Mail-Adresse und der Public Key dann in diesen Resource-Record-Typ integriert werden. Ja, welche E-Mail-Clients oder Anbieter unterstützen das? GnuPG kann PKA, Mail.de bietet Unterstützung für OpenPGP-Key und damit ermöglicht es auch die automatische Verschlüsselung eingehender E-Mails mit über DNS veröffentlichten Schlüsseln. Eingehender E-Mails? Ausgehender E-Mails. Und Thunderbird mit Enigmail kann PGP-Schlüssel über DNS abfragen, wenn entsprechend konfiguriert. Also das wäre auch etwas, was man mal, also Thunderbird kann sowieso aus irgendeiner Quelle Schlüssel abfragen, aber es ist mir nicht gelungen herauszufinden, aus welcher Quelle er die abfragt. So, aber wenn wir jetzt schon über Verschlüsselung und Signatur und Sicherheit und DNS und E-Mail reden, dann wollte ich nochmal eine kleine Exkursion zu SPF, DKIM und DMARC machen.
Oh ja, bitte.
Nur ganz kurz, aber ich glaube, ich bin da auch über eine Sache gestolpert mit einer Mail, die ich verschickt habe, weil meine E-Mail mit den Bewerbungsunterlagen nicht bei dem Unternehmen angekommen ist, wo es ankommen sollte. Und ich habe mir halt im Nachhinein mal angeguckt, ob wir dann die entsprechenden Merkmale zur Sender Reputation eingeschaltet haben. Jetzt ist es so, ich weiß nicht, 70%, 80%, 90% des E-Mail-Verkehrs wird durch Spam erledigt, weshalb es Maßnahmen gegeben hat, um das einzudämmen. Und es ist heutzutage nicht mehr so ohne weiteres möglich, einen Mail-Server aufzusetzen und dann Mail an beliebige Empfänger zu schicken. Mir ist es aufgefallen, dass meine eigenen Mails von meiner Domain von Gmail nicht mehr angenommen wurden. Und dann habe ich mal geguckt und Gmail so, ne, kein SPF, kein DKIM, kein DMARC, will ich nicht haben. Also ich brauche mindestens SPF oder DKIM, um halt diese Mails anzunehmen.
Was ich sehr interessant finde, weil ich habe regelmäßig E-Mails an ein Gmail-Konto geliefert und die sind immer angekommen. Fand ich sehr interessant.
Ja, mag sein. Also ich habe damit Schwierigkeiten bekommen. Ich weiß auch nicht, ob es das Empfangen der E-Mails war oder ob es das Abfragen der E-Mails war. Nee, das kann es ja nicht gewesen sein. Das muss schon das Empfangen gewesen sein. Auf jeden Fall bin ich da das erste Mal darauf gestoßen, dass es diese drei Wörter gibt und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Die stellen halt oder die sind dazu da, die ja, Sender Reputation zu erhöhen. SPF ist das Sender Policy Framework. Habe ich auch den Wikipedia-Eintrag verlinkt. Und das ist einfach nur ein Texteintrag im DNS, der in dem drin steht, welche Mail-Server denn im Namen dieser Domain Mails schicken dürfen. Also der MX-Eintrag ist ja mehr so, wo es denn hingeht. Und Mails verschicken tut man im allgemein über SMTP-Server. Und da stehen dann halt die IP-Adressen der SMTP oder auch die Domainnamen, das weiß ich gar nicht. Also da steht halt drin, von welchen Servern E-Mails dieser Domain angenommen werden. Ne? Also man kann ja relativ einfach in einer Mail die Mailadresse den Absender spoofen. Und damit das nicht so einfach möglich ist, also wenn ich jetzt eine Mail von 0x0d.de bekomme, dann frage ich den dann frage ich den Nameserver von 0x0d.de ab, welche Server in der Regel die Mails dieser Domain verschicken. Und wenn man dann im Header der Mail sieht, oh, das kommt von einem anderen Server, dann weiß man, der tut so, als wäre es von 0x0d.de gekommen, aber es stimmt nicht. Und damit hat man schon mal ein großes Minus. Und wie gesagt, einige Maildienste verweigern die Annahme der Mails, wenn das nicht mehr gewährleistet ist. So, das ist die eine Sache. SPF, Sender Policy Framework, einfacher Texteintrag, in dem halt einfach nur die Server drinstehen, von denen Mails dieser Domain herkommen. Dann haben wir DKIM, Domain Keys Identified Mail. Hier geht es darum, dass im Prinzip die Mail signiert wird. Und zwar nicht wie bei einer normalen Mail-Signatur, wo die Mail von jedem Absender individuell mit einem Schlüssel signiert wird, sondern hier ist es nur so, dass die Mail quasi mit einem Domain-Schlüssel signiert wird. Also alle Mails, die von dieser Domain kommen, werden mit dem gleichen Schlüssel signiert, unabhängig von der Mailadresse. Und eine Mail-Signatur stellt halt sicher, dass die Mail nicht unterwegs manipuliert wurde. Ja, also dann kann man halt das prüfen. Und wenn die Signatur nicht valide ist, dann ist die Mail halt manipuliert worden. Das ist DKIM. Ich muss mir das auch alles mal angucken, um es wieder zu verstehen, was das alles macht. Und DMARC ist jetzt nichts Neues, sondern das beschreibt im Prinzip nur so, wie die Absenderreputation zu prüfen ist und was bei einem Fehler passiert. Also es baut quasi aus SPF und DKIM auf, ist keine zusätzliche Prüfmethode, aber beschreibt halt, was du mit den beiden Vorangestellten machen sollst und was auch passiert. Also da kannst du halt reinschreiben, wenn DKIM oder SPF failen, dann nimm die Mail nicht an.
Oder mach nichts.
Gibt's oder auch. Mach nichts. Gibt's oder auch. Nimm die Mail an oder was auch
immer. Schieb's in Quarantäne, verwerf sie und mach gar nichts, glaube ich, sind die drei zulässigen Werte für Pi. Und dann kannst du allerdings auch noch angeben bei DMARC, dass du wohin die Protokolle kommen. Weil bei DMARC werden nämlich Protokolle für jede E-Mail erzeugt. Mhm. Oder im Falle von Google ist, du kriegst einmal am Tag, kriegst du das Protokoll, wenn E-Mails angekommen sind. Dann kannst du auch sagen, im Falle von Abuse kannst du auch eine E-Mail-Adresse hinterlegen, wo dann automatisiert quasi E-Mails abgesendet werden. Und weitere Werte habe ich tatsächlich nirgends gefunden. Ich weiß nicht, ob da noch mehr möglich ist.
Okay. Naja, also man sieht, es wird schon für den Mailversand der DNS benutzt, jetzt mal abgesehen vom MX-Eintrag, der sowieso immer drin steht. Und ich fand das mal recht interessant, auch das nochmal so für mich zusammenzufassen. Passt ja so halbwegs zum Thema. Auch wenn es jetzt nicht für die Verschlüsselung individueller E-Mails genutzt wird, gibt es zumindest schon Standards, die halt diese Sender Reputation prüfen können und damit eben auch den Clients eine gute Handhabe geben, welche E-Mails zum Beispiel gespoofed oder verändert worden sind. Mhm. Ja, das war es eigentlich. Ja.
Das Thema ist kurz, aber schön und bietet viel Freiraum für Diskussion.
Kurz, das stimmt, war nur eine halbe Stunde. Genau. Ich habe mir dann noch Gedanken gemacht, was ist denn bei großen Unternehmen, wenn da auch noch die ganzen E-Mail-Adressen verwaltet werden müssen. Aber ich habe keine Hinweise darauf gefunden. Also ein Unternehmen wie Google zum Beispiel, die haben sowieso eine sehr stark skalierbare DNS-Infrastruktur. Das wäre jetzt keine zusätzliche Belastung. Ich meine, Gmail-Adressen gibt schon verdammt viele. Also wenn die das ermöglichen würden, wäre da einiges mehr drin. Für Unternehmen, denke ich mal, ein paar tausend E-Mail-Adressen im Name-Server wäre jetzt gar nicht mal so die Herausforderung. Ein paar Millionen bei Gmail wahrscheinlich schon eher. Ich habe keine Ahnung. Können wir gleich mal, wie viele E-Mail-Adressen gibt es?
Darf ich raten, du suchst mal wieder mit Perplexity?
Ja, es ist schwierig, dir eine genaue Zahl der aktiven Gmail-Konten zu nennen, da Google diese Information nicht regelmäßig veröffentlicht. Bekannte Zahlen. Im Jahr 2018 gab Google bekannt, dass Gmail 1,5 Milliarden aktive Nutzer weltweit hat. Im Jahr 2020 wurde berichtet, dass die Zahl auf über 1,8 Milliarden aktive, also sagen wir mal 2 Milliarden.
Klickst du bitte auf den Link und guckst nach, ob das wirklich auch drin steht, weil Perplexity halluziniert auch ganz gerne mal Links. Oder bei zwei Inhalte
aber hinter Links. Das mache ich, wenn ich in der Vorbereitung bin. Das mache ich nicht, wenn ich im Live-Podcast bin.
Ich meine nur, okay, dann mach's nicht. Dann mach's nicht. Und einer unserer, irgendjemand, der uns hört, also ein
Mensch. Ja, genau. Wenn ich falsch lag,
wird uns korrigiert.
Aber es geht ja auch mir nur um die Größenordnung, muss man halt dazu sagen. Ne? Und eins, also so zwischen 1 und 2 Milliarden, das kann schon hinkommen bei Gmail.
Ja, ja.
Die sind aber groß. Und das kann ich mir auch durchaus vorstellen, wäre, also gerade wenn man eben die, also Gmail hätte ja auch alles unter der Kontrolle die eigenen Nameserver, den Webclient sozusagen. Damit könnte man eine ganze Menge automatisieren, aber du müsstest dann halt auch in den Nameservern diese Informationen bereithalten. Weißt du, ob bei einer Nameserver-Abfrage immer alles ausgeliefert wird? Nee, ne? Es wird doch, werden doch bestimmte Resource Records abgefragt, nehme ich mal an. Das ist ja Blödsinn.
Du kannst auch eine Anfrage stellen, mit der du tatsächlich alles bekommst.
Ja, aber das machst du in der Regel nicht. Du kannst es.
Also in der Regel.
Aber das wäre auch eine Sache, die geleakt würde, wenn ja. Gmail meinetwegen jetzt diese Mailverschlüsselung über DNS implementieren würde, OpenPGP-Key zum Beispiel, und die PGP-Keys auch per Default erstellt, könnte man darüber über Nameserver rauskriegen, wie viele User der hat.
Mhm. Ungefähr, ja. Ich meine, das Problem, was du dann wiederum hast, ist ja bei der Implementierung von PGP über DNS sind es ja nur die ersten N Byte, die drin stehen vom Hash. So, und da hast du wieder das Problem, dass du ja irgendwann zwangsläufig Kollision bekommst.
Ne, also weil so viel
56 möglich, Hexzeichen stehen drin. Ne, so, ja, das klingt jetzt erstmal viel. Jetzt gehen wir, ne, jetzt müssen wir aber ganz kurz mal aber auch sagen, okay, wir haben aber 1,8 Milliarden E-Mail-Accounts. Irgendwo wird es dann eine Doppelung geben.
Ja, möglich.
Sehr wahrscheinlich.
Perplexity hat mir übrigens keine Quellen gegeben. Das ist untypisch.
Ja, da würde ich ihm nicht glauben.
Ja, das ist Punkt. Komisch.
Also ich finde auch immer das Reasoning viel, viel spannender mittlerweile von den Modellen, als irgendwie die Antwort, die hinten rausläuft. Ja. Also ich mag es tatsächlich, das Reasoning zu lesen. Ist total bescheuert.
Aber es macht so Spaß. Aber kommen wir mal zum Fazit. Also mich hat es überrascht, dass es so viele Standards gibt, wie man halt öffentliche PGP-Schlüssel über DNS verteilen kann. Aber ich finde nur einen davon, nämlich der gerade aktuell diskutiert wird, wirklich anwendbar.
Also quasi OpenPGP-Key.
OpenPGP-Key, genau.
Ja, aber nur solange du eine gewisse Größe nicht überschreitest. Ne, das ist das, was ich gerade meinte, weil wenn ich nur 56 Hexzeichen habe, die ich eingebe von den, oh Himmel, SHA-256, ich wusste es mal, wie viel es waren aus dem Kopf. Ich habe es auch vergessen. Ein bisschen nachgucken. Ab einer gewissen Größe wird halt eine Kollision, oder ja doch,
in also dem ich, Fall wäre es. Ich vertraue da durchaus der AETF, dass sie, was diese Größenordnung angeht, sinnvolle Entscheidungen treffen, weil mittlerweile seit, was war das, 380 Kilobyte sind genug für jeden Computer. Aussprüchen hat man gemerkt, dass sowas doch irgendwann in die Hose geht. Und der lokale Teil von E-Mail-Adressen ist ja eigentlich noch viel kürzer.
Davon abgesehen, ja, also eine ähnliche Aussage wurde tatsächlich von Bill Gates gemacht.
Oder 640 waren das, ne? Ja, 640.
Aber der Kontext ist wichtig, in dem diese Antwort gegeben wurde. Ne? Weil er hat nicht per se gesagt gehabt, für alle Zeit.
Ja, okay.
Ne, das ist also, sorry, aber ausnahmsweise muss ich dem Mann auch meinen Schutz nehmen.
Nein, aber auch der lokale Teil hat ja nicht so wahnsinnig viele Zeichen und trotzdem gibt es so viele verschiedene E-Mail-Adressen, sodass es bei den Hashes gar nicht so sicher ist, dass da bei der Länge schon Kollisionen auftauchen. Aber das ist eine theoretische Diskussion, die wir eh nicht beantworten können. Und da würde ich halt den Fachleuten im AETF einfach mal vertrauen wollen, dass sie diese Mengengerüste auch im Blick haben.
Haben wir zufälligerweise in unserer Hörerschaft zufälligerweise Mathematiker und Kryptografiker? Wäre oder nennt man die ja Kryptografer?
Kryptografen.
Ja, aber das klingt nicht so.
Oder ganz richtig, KryptografInnen.
Gibt es, aber das impliziert ja auch, dass es einen Kryptograf außen gibt. Okay, schlechte Wortspiele beiseite.
Boomer, bitte, bei Zero Day, yeah. Und das von dem Jüngeren von uns beiden. Ich bin eigentlich der, der die machen soll.
Der war jetzt gerade explizit für den dicken Obelix, weil ich nämlich aktuell nicht auf seine Post bei Mastodon reagieren kann.
Ja.
Weil ich sie nicht sehe.
Das war's. Ich hoffe, das spezielle Spezialthema hat gefallen und wir sind alle ein bisschen schlauer. Ich bin es auf jeden Fall dadurch geworden.
Ja, ich
und das ist einer der Hauptgründe, warum ich das hier mache, weil ich mit jeder Sendung ein bisschen schlauer werde.
Ich weiß es immer noch nicht, welches mein präferiertes Verfahren wäre.
OpenPGP-Key.
Bin ich mir noch nicht sicher.
Doch.
Ich bin mir wirklich noch nicht sicher. Ich müsste mir die wahrscheinlich tatsächlich alle in aller Ruhe durchlesen.
Weil Man könnte ja auch einfach, wenn es überhaupt einen Eintrag gäbe, ach, das ist ja wieder per Mailadresse, was weiß ich, die Schlüssel dieser Domain werden unter openkeys.org verwaltet oder sowas, dass man dann weiß, dass man da hingehen muss.
Das wäre auch cool, ja. Das könnte man sogar als blanken Textrecord einfach anlegen.
Wer liest denn schon unseren Nameserver?
Das ist die andere Thematik, ne? Weil wer macht schon eine Abfrage auf die Textteile?
Das wäre übrigens, ich habe ja gerade für eine Bewerbung eine Challenge gemacht, wo mir auch Stefan noch geholfen hat, um da an etwas ranzukommen.
Musst du das verraten?
Und
ich habe einen Capture the Flag mitgemacht und gewonnen.
Und das wäre auch noch, also wenn man so eine Challenge macht, Informationen im Nameserver verstecken, wäre auch eine Möglichkeit. Da habe ich übrigens auch nachgeguckt und nichts gefunden.
Das ist so, da habe ich gar nicht erst nachgeguckt gehabt, aber aus Gründen.
Nee, du kannst ja, es gibt ja TXT-Records und da kannst du reinschreiben, was du willst.
Wie gesagt, aus Gründen habe ich da nicht hingeguckt.
Wäre auch mal eine nette Sache. Wie findet man denn raus, ob irgendwelche Nerds in ihren Nameservern irgendwelche Gedichte oder Witze oder sonst was versteckt haben?
Es gibt ein wunderbares Command-Line-Tool unter Linux, nennt sich DIG. D-I-G.
Aha.
Empfehle ich dir einfach mal.
Was macht
damit das? Kannst du DNS abfragen.
Okay.
Und damit kannst du auch explizit nur die TXT-Records dir geben lassen.
Ja gut, aber ich will ja, also eigentlich suche ich eher nach einer AI, die mir das raussucht. Also ich will ja gar nicht einzelne Nameserver abfragen. Weißt du, was das für eine Arbeit ist?
Du fragst, Moment, du fragst nicht einzelne Mail-Server ab, sondern du gibst dem, du kannst dadurch, dass das Ding ja eher ein Command-Line-Tool ist, kannst du das Ding ja auch skripten. So, und du gibst ihm ja URLs. DNS ist für URLs. So, und du gibst ihm einfach die Liste an URLs und wählst die halt durch und fragst halt dann automatisiert einfach die Liste durch und lässt dir die ganzen TXT-Records
geben. Ja.
Wofür willst du denn dafür eine AI haben? Das ist ja totaler Bullshit. Das, was du haben möchtest, ist eigentlich nichts weiter als etwas, was eine Liste von
Domains gibt. Ich denke momentan, da ich mich gerade in Automatisierung einarbeite, auch in solchen Geschichten.
Ja, aber das ist
du könntest eine Liste von Domains dir nehmen.
Genau.
Die du, was weiß ich, woher bekommst, möglichst viele. Da fragst du dann alle TXT-Records ab, schreibst das in eine lange Liste und lässt dann eine AI rüberlaufen, die dir sagt, wo lustige Sachen drinstehen. Also ich will ja nicht in Zehntausenden von TXT-Records verschiedenster Domains selber nachgucken, was da die Leute reingeschrieben haben. Und ich will ja auch nicht nach Stichworten suchen, weil ich will ja gerade die Sachen suchen, die da nichts drin zu suchen
haben. Nein, das, was du eigentlich haben möchtest, ist eine negative Suche. Das, was du haben willst, ist eigentlich das Ergebnis einer Negativsuche. Weil, was du ja machst, eigentlich ist, du rufst die ganzen TXT-Records an und dann filterst du alles das raus, was bekannte TXT-Records sind. Also die allgemeingültigen TXT-Records.
Ja,
sowas wie für SPF, DKIM und DMARC. So, die filterst du einfach raus. Weil die brauchst du nicht. Die sind völlig egal. Da kann eh nichts Lustiges drin stehen. Ja. Zwangsläufig, weil die standardisiert sind. Alle anderen.
Du müsstest die nach Ähnlichkeit sortieren und dann halt mit Stichworten da rausfiltern, um dann quasi irgendwann wie so ein Goldwäsche. Schüttelst das so lange, indem du immer mehr Filter da reinnimmst. Aber ich glaube, das sind halt Aufgaben, also Informationen aus vielen Datenmengen zu suchen. Das ist etwas, was Large Language Models gut können.
Nein.
Doch.
Nein. Aber egal, tut euch die Trends in Testing an, hört euch den Vortrag von Claudia an.
Ja, okay. Hast du den verlinkt?
Den kann ich nicht verlinken.
Ach so, das ist so eine.
Die sind nicht öffentlich.
Proprietäre Geschichte, wo man keine Aufzeichnungen von hat. Na gut, schon wieder Minuspunkt hier.
Nee, das liegt auch mit einfach an den Locations, da es nicht unsere Orte, unsere Örtlichkeiten sind. Bist du zwangsläufig mal auf das. Ja,
auch nochmal aufnehmen. Ja, aber es ist schon klar, ihr wollt natürlich auch den direkten Kontakt zu den Leuten haben. Ihr macht das ja nicht aus reiner Menschenliebe.
Das Ding ist kostenlos.
Ja, ja. Also, aber nicht so kostenlos, dass ihr es irgendwo ins Web stellt und sich jeder angucken kann, sondern ihr wollt schon, dass die Leute sich anmelden, ihre Kontaktdaten dalassen und ihr sie da persönlich
da begrüßen könnt. Da müsstest du jetzt mit Marketing und den Planern für das Event reden, weil das sind Informationen, die habe ich nicht, keine Ahnung.
Ja, ich hatte den Anmeldelink gesehen, insofern du musst.
Kann ich keine Information zu geben. Ich weiß, ich muss meine Daten angeben, aber ich gebe halt die Daten meiner Firma ein und meine internen Daten infolge. Das ist so. Meh. Ja. Aber ja, es stimmt schon, dass du da ein paar Daten sagst musst. So. Aber davon abgesehen, ich setze jetzt endlich mal eine neue Marke.
Ja, schon wahrscheinlich vor 10 Minuten setzen, weil wir sind durch.
Ja. Warte, ich habe ja noch zwei. Nee, das ist okay. Nee, das eine ist für hinterher. Ja. Erst wenn Dings ist. Achso, ich soll den Marker setzen, hat er gesagt.
Ah, ja, okay.
Dann muss ich ja verabschieden, ne?
Ja, das ist immer deine Aufgabe. Warum auch immer. Ich sag nur tschüss.
Es hat sich irgendwann so eingebürgert.
Ja, genau. Wir sind halt Gewohnheitstiere.
Ja. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Und alle anderen Menschen, die uns bis hierhin mit zugehört haben. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend oder eine wunderschöne gute Nacht. Je nachdem, wann immer ihr uns gehört habt. Und freuen uns auch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet zum Zero Day, dem Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Lasst uns noch eventuell ein Like da. Klickt die drückt die Abo-Button, klickt auch noch die Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn es was Neues gibt. Abonniert uns in den Podcatcher eurer Wahl. Schreibt uns einen Kommentar auf 0x0d.de unter dieser Episode oder schickt uns euer Feedback auch gerne per E-Mail unter feedback@0x0d.de. Und damit verbleibe ich weiterhin mit großartigen Grüßen an euch alle. Habt Spaß. Habt Spaß im Leben, ist viel wichtiger als alles andere. So, und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.
Macht da gar nicht mit, der Mann.
Ich kau ja auch noch, ja, ist okay.
Ich habe aus irgendeinem Grund 3 Marken zu viel.
Was?
Ich habe 3 Marken zu viel. Ich weiß nicht, muss ich gleich wenn wir die Aufnahme beendet haben, möchte ich da mal nachgucken, was die 3 Marken sind.
Die uns zum Einschlafen gehört haben. Schlaf gut und träum was Schönes. Tschüss.
Aufstehen!
Du bist so fies, ey.